Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast Folge 3 rund um das Kaiser-Raul-Event 2019. Bevor ich aber ein bisschen was vom Wochenende erzähle, möchte ich erstmal Dankeschön sagen an die ganz vielen lieben Leute, die mir in Kommentaren, privaten Nachrichten und so weiter einfach Feedback gegeben haben, dass ihnen der Podcast an sich super gefällt, sie mehr hören wollen und sie sich jetzt auch schon auf diese dritte Folge gefreut haben. Das freut mich natürlich riesig, dass es so gut ankommt. Auch ganz lieben Gruß nochmal ans Gasthaus zum Rollenden Würfel, die ja auch mir nochmal Werbung gemacht haben. Ich mache Werbung zurück. Das Gasthaus zum Rollenden Würfel hat gestern wieder die dritte Folge gehabt und ich fand es super. Also es wird immer besser. Ich bin gespannt, was es mit Nostria auf sich hat in dem Abenteuer. Bin super gespannt, wie es weitergeht. Leider muss ich jetzt wieder eine Woche warten. Aber seid alle herzlich gegrüßt und ich freue mich sehr über das ganze Let's Play, das ihr macht. Macht bitte weiter so. Wer es noch nicht gesehen hat, Gasthaus zum Rollenden Würfel auf YouTube. Es ist Wahnsinn, wie viel Mühe sich die Jungs geben. Dann eine ganz wichtige Sache für mich persönlich, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, das war auch auf die Frage, macht bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und eine kleine Rezension. Dann habe ich vielleicht das Glück, irgendwann auf neu und erwähnenswert, glaube ich, heißt die Kategorie, zu kommen. Das wäre natürlich ein super Push für den Podcast. Also wenn ihr einen iTunes-Account habt, dann bitte nehmt euch die Minute Zeit und lasst mir doch eine Nachricht da. Auch auf dem KLK wurde ich angesprochen, was mit Merchandise ist. Ich war etwas überrascht, aber es freut mich, dass es da auch Leute gibt, die scheinbar was haben wollen davon. Ich möchte es persönlich jetzt haben, denn hier sei der liebe Kai gegrüßt von 4 Helden und ein Schelm, der wirklich eine coole Tasche hat. Ich habe ja auch schon die Idee von den Federmäppchen von ihm geklaut und jetzt, Kai, bist du dran. Jetzt werde ich mir auch so eine coole Tasche machen, wie du eine hattest und baue gerade bei GetShirts einen kleinen Merch-Shop auf. Das ist nichts Großartiges. Ihr müsst da auch nichts kaufen. Ich fände es lustig, auf der Con vielleicht den ein oder anderen mal zu sehen damit. Ich werde es auf jeden Fall tragen, denn das war auch das Feedback auf der Con. Die Namensschilder waren nur der Realname drauf gestanden und erst, wo ich das Federmäppchen rausgetan habe oder was zu Roll20 gesagt habe, haben die Leute gemerkt, hey, du bist doch Tim, oder? Tim ist der Turkleton, oder? Ja, genau. Deswegen nächstes Mal, also spätestens auf der RedCon 2019, werde ich in Merch rumlaufen. Wenn ich der Einzige bin, der Merch kauft, ist es auch vollkommen okay. Fühlt euch da bitte nicht gezwungen zu. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen mit aventurischen Podcast-T-Shirts sehen würde. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles beieinander, was ich sagen wollte. Genau, lasst uns doch mal ein bisschen vorangehen. Vorbereitung. Was habe ich von dem KLK gemacht? Wer mich auf Instagram verfolgt, @MrTurkleton, hier nochmal eine kleine Werbung, genauso wie auf Twitter, hat gemerkt, ich habe mir einen Würfelbeutel von Eevees Nerdworld machen lassen und auch habe mir so ein Federmäppchen machen lassen, wo ich die ganzen Tokens und Würfelmatten etc. reinmachen konnte. Das war sehr cool, hat super funktioniert. Ich kann es nur jedem empfehlen, so ein Mäppchen zu machen. Und habe aber auch meinen Charakter vorbereitet. Ich habe Fasara Schwarzmagier gespielt. Nicht die versteckte Gilde, sondern die offene Fasara Schwarzmagische Gilde der Beherrschung. Kleiner Spoiler vorweg, es hat mir mega Spaß gemacht mit ihm, es war wirklich cool. Und war aber mega gestresst, weil leider gab es recht spät, das ist scheinbar jedes Jahr so, recht spät die Gruppen, also man kann sich entscheiden, möchte man Workshops machen, möchte man Abenteuer spielen und ich habe mir sehr gewünscht, ein MPA zu spielen, also sozusagen ein Multiplayer Pen and Paper, das heißt, man spielt bei mehreren Gruppen parallel an ein Abenteuer und das wollte ich unbedingt machen, hatte Glück, dass ich dann reingerutscht bin in eines der MPAs. Und hatte auch am Sonntag noch ein Spiel. Das heißt, ich habe insgesamt eigentlich 3 Spiele gemacht. Aber eigentlich waren es nur 2, denn das eine ging über 9 Stunden. Dann habe ich ja noch den Podcast geschnitten. Ihr habt euch erinnert, dass ich den vom KLK noch unbedingt raushauen wollte. Und war dann noch mit Schneiden beschäftigt. Und habe dann leider meinen Charakter nicht wirklich fertig gemacht. Habe das hier noch in der Nacht- und Nebel-Aktion am Donnerstagabend gemacht, während ich eigentlich packen musste etc. Es war so ziemliche Katastrophe und er war auch nur zur Hälfte fertig am Freitag. Daher war ich dann ein bisschen gestresst, es hat aber alles funktioniert, dank meiner Frau, die mir da immer fleißig mit Rat und Tat zur Seite steht und sich darum kümmert, dass wirklich alles fertig ist. Also bin ich am Freitag früh los. Früher, als ich eigentlich gedacht habe, weil ich um 10 Uhr den Flieger hatte, ich bin immer ein bisschen früher da. Ich möchte einfach wenig Stress haben, will in Ruhe den Koffer aufgeben können, etc., etc. Und war dann im Flugzeug. Ich reise geschäftlich recht viel und bin es eigentlich ganz gut gewöhnt, aber diesmal hatte ich sehr viel Pech. Ich hatte neben mir einen, ich glaube, er war asiatischen Mann neben mir, der sehr komische Hygieneideen hatte. Also die ganze Zeit hochgeschnieft, dann mit der ganzen Hand im Gesicht gewubbelt, Er ist auch noch auf meiner Schulter eingeschlafen. Es war echt ekelhaft. Ich war dann froh, dass mich der liebe Chris abgeholt hat vom Frankfurter Flughafen und wir zum KK fahren konnten, weil der KK war auf Glashütten. Und Glashütten ist schon Outback. Ist schon ziemlich weit weg und es ist ganz lustig, wenn ich meinen Heimatort eingebe und Glashütten, oder besser gesagt Glashütten und die Adresse von dem Hotel, hat er keinen öffentlichen Nahverkehr gefunden. Es gibt scheinbar irgendwie die Möglichkeit, über mehreres Umsteigen und Bahn etc. geht das irgendwie. Es wäre aber mega aufwendig gewesen. Sonst hatte ich die Idee, fahre ich mit einem Taxi, das ist aber recht teuer. Aber Gott sei Dank hat sich Chris erbarmt, mich abgeholt und dann sind wir nach Glashütten gefahren. Das Hotel war der Wahnsinn. Also wer sich im Vorfeld gedacht hat, boah, 450 Euro, ihr seid doch alle verrückt. Also allein für das Hotelzimmer war es das wert. Es war wirklich ein schönes Hotelzimmer. Man hatte einen Balkon auf Instagram, wenn ihr schaut, habe ich die gespeicherte Story von den ganzen KAK-Footage, was ich gemacht habe. Da sieht man auch die Zimmer. Das war sehr cool. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Essen war fantastisch. Hätte ich auch nicht gedacht. Man hat ja da all-inklusiv sozusagen Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Die ganze Zeit Getränke, das heißt Apfelsaft, Cola Zero, Cola Normal, Wasser still, Wasser mit Sprudel, Snacks etc. Also ich habe zum Teil nichts mehr zum Mittag gegessen, weil ich einfach mich mit Snacks oder Frühstück voll beladen habe. Und man hatte auch echt einen Zeitdruck. Also nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nicht mehr so viele Gruppen machen, weil leider auch viele Interviews, die ich machen wollte, so ein bisschen ins Wasser gefallen sind. Weil natürlich auch bei Ulysses der Krankenstand ausgebrochen ist vor dem KAK. Das heißt, viele mussten, glaube ich, KAK-Runden übernehmen. Es saß auch zwischen den Spielen, hätte man keine gute Chance gehabt für Interviews. Aber da muss ich nächstes Jahr anders das planen. Ebenso wie ich es bei der Redcon auch diesmal anders machen werde. Aber da gibt es nächstes Jahr mehr Interviews. Die Leute, die ich nicht interviewt habe, wie zum Beispiel den Alex, die haben sich schon bereit erklärt, dass wir es irgendwie remote machen können. Das heißt, auch hier wird ein Interview mit Alex stattfinden. Wie gesagt, ich habe zwei Interviews gemacht, dazu später mehr. Schau, ich habe auf meinen Zettel, weil ich glaube, ich verhasse mich gerade. Genau, Anreise, Chris, habe ich abgehakt. Genau, Hotel habe ich auch was dazu gesagt. Und dann kommen wir eigentlich gleich zu Alex, weil mit Alex habe ich ein Interview gemacht, natürlich ohne Mikrofon, weil ich daran einfach nicht gedacht habe. Man merkt es, dieses Interview, Audio-Recorder-Teil ist neu. Ich denke da nicht immer dran, dass ich es habe. Und habe mit Alex wirklich, ich glaube, es waren sogar ein paar Stunden gesprochen. Es ist wirklich cool auf KAK, dass alle sozusagen auch Zeit für jemanden haben. Und das ist echt cool gewesen. Mit Alex viel unterhalten, was so ansteht. Die eine oder andere Information rausgekriegt, die ich jetzt auch nicht sagen darf. Denn 90% der Sachen, die ich auf dem KAK gehört habe, bleiben auf dem KAK vorerst. Bis die Pressesperre aufgehoben ist. Ich habe mich heute schon ein bisschen verhaspelt auf Facebook bei dem Aventuria-Post. Philipp, wenn du das hörst, es tut mir leid, das war nicht böse gemeint. Aber dazu komme ich dann gleich noch. Also das war super. Mit Alex spreche ich ja besonders gern, weil er sich wirklich auch für Anfänger wie mich Zeit nimmt und viel diskutiert und erklärt. Fand ich wie immer super und freue mich dann auf das Interview mit ihm und spätestens wieder ihn live zu sehen auf der Redcon. Welche Redcon der 2 ist, weiß ich noch nicht. Ich würde immer noch gern nach Berlin fahren, aber das ist derzeit noch ein bisschen unrealistisch. Aber mal gucken, was die Zeit bringt. Genau, dann habe ich über Roll20, habe ich ja letztes Mal auch schon ein bisschen gesprochen, habe ich auch mit Alex drüber gesprochen und da ist die Unterstützung durch Ulysses durchaus möglich. Wir werden das im Laufe der nächsten Wochen klären, wie weit das gehen kann. Aber ich kann nur sagen, Ulysses steht ganz klar zu dem Projekt und sagt ganz klar, sie fänden es cool, wenn das funktionieren würde, wenn es das geben würde. Also Ulysses ist community-nah, auch wenn viele das anders sehen. Aber ich kann nur in einem Gespräch, nicht auf dem KAK geführt habe, sagen, also community-nah geht's nicht. Ganz ehrlich. Also sie unterstützen, wo sie können, sind mega offen. Und lesen zum Teil oder hören die Sachen, die ich jetzt auch sage. Und das finde ich super. Also da kann ich nur wirklich gutes Feedback zurückgeben. Es hat wirklich Spaß gemacht. Dann ein ganz besonderer Kollege, den ich hier noch grüßen will, ist der John Lancaster. So kennen ihn die meisten. Ich kenne ihn auch als Jan. Der super nett war, der mir super viele Fragen beantwortet hat. Der immer irgendwie ein offenes Ohr für mich hat im Discord oder sonst irgendwo. Der war wirklich mein Scout auf dem KRK. Und das fand ich wirklich super. Und es hat Spaß gemacht. Dann am den Freitagabend gab es noch die Keynote und ich bin im Vorfeld auch so hingegangen, dachte mir so, eigentlich ist 2018 nicht so viel passiert. Wir haben sehr lange auf Regionalspielhilfen warten müssen, aber naja, so viel war das ja nicht. Dann hat es Markus wie immer gemacht, auf der Redcon. Er redet von der Vergangenheit, also was ist das Jahr passiert. Er redet von der Gegenwart und erzählt dann, was in der Zukunft kommt. So hat er es diesmal auch gemacht. Und ich fand es sehr spannend, was alles erschienen ist. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass zum Beispiel das DSA 1 erst 2018 erschienen ist. Und man hat dann wirklich so einen Vortrag gesehen, okay, stimmt, das war auch noch 2018. Oh, stimmt, das auch noch. Und es ging nur um DSA, es ging nicht um Hexen oder sonst irgendwas, sondern rein um DSA. Und da ist eine Menge erschienen. Man unterschätzt das immer, wenn man so sich das Jahr Revue passieren lässt. Und das war super spannend. In der Gegenwart sind einige coole Sachen rausgekommen. Es gab insgesamt ja ein paar Mystery-Produkte, wie auf der Redcon letztes Jahr. Die Kunst des schwarzen Auges gab es auch auf dem KHK Mystery-Produkte. Davon ist aktuell noch keins released worden, deswegen werde ich dazu auch nicht viel sagen. Aber wie es auch schon auf Instagram angekündigt hat, You're Not Prepared 2019 wird richtig geil. Und wenn man sich so ein bisschen anhört, was Ulysses letztes Jahr so gesagt hat, was sich entschuldigt haben, zum Beispiel, ja, Aventuria kann man jetzt sagen, es ist herausgekommen heute, die Pressemitteilung von Philipp. Es kommt Aventuria, es kommen die Abenteuerergänzungsboxen, also die zwei Erweiterungsboxen. Ich weiß nicht mehr, Wald ohne Wiederkehr, glaube ich, und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall, diese Erweiterungsboxen werden jetzt zusammengeschoben zu einem großen Box und es ist noch, ich glaube, das steinerne Boot heißt, oder das steinerne Schiff ist noch mit dabei. Und da muss ich sagen, da ist Ulysses auch wieder sehr kundenfreundlich. Ich habe zum Beispiel alle Boxen von Aventuria und es gibt sozusagen Ergänzungsboxen. Das heißt, man muss sich nicht die ganze Box neu kaufen, nur weil sich ein paar Sachen geändert haben, sondern man kriegt eine Ergänzungsbox, in der man die alten Sachen durch die neuen Sachen tauschen kann, natürlich für einen vergünstigten Preis. Und das ist mal wieder so ein Thema, wo halt die ganzen Hater einfach auch mal gezeigt bekommen, dass Ulysses nicht geldgeil ist, weil ich glaube, dass die Aventuria-Leute, so wie ich, ich hätte mir 100% auch die große Box gekauft. Weil ich einfach gesagt hätte, ja, okay, dann habe ich es neu und wunderbar und ja, schön. Gibt sogar noch einen Zusatz, okay. Aber sie wollen das Geld gar nicht, sondern sie sagen, hey, Aventuria, die Aventuria-Community hat jetzt so viel warten müssen und wir wollen jetzt die nicht irgendwie bestrafen dafür, dass sie uns seit Jahren die Treue halten, sondern da ist Ulysses ganz klar und sagt, hey, kein Problem. Kriegt ihr halt eine Ergänzungsbox. Und wir wissen zwar nicht, wie sie sie verkauft, aber ihr kriegt sie auf jeden Fall mal. Und das finde ich halt genial. Man wird es auch später noch im Interview hören, dass ich spoilere einfach mal, mit Markus geführt habe, wo ich auch ganz klar angesprochen habe, hey, ihr seid schon günstig. Also nicht billig, sondern günstig. Und wir haben darüber diskutiert. Und das, glaube ich, ergibt ganz spannende Einblicke da rein. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, genau, der Shop. Es gibt ja einen KHK-Shop und ich war im Vorfeld ja recht traurig, weil ich ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht auf dem KHK war. Das heißt zum Beispiel, es gab so eine kleine Schicksalspunkte-Box mit 5 Schicksalspunkten 2017 und die gehen zum Teil bei eBay für 200 Euro weg. Und ich habe mich echt geärgert, weil ich mag ja die Schicksalspunkte sehr gerne und nutze ja auch viel. Und ich habe mich sehr geärgert, dachte mir, oh super, jetzt komme ich auf den KHK, jetzt gibt es da wahrscheinlich die Chips, Mist, jetzt fehlen mir da wirklich Chips und das ärgert mich. Aber ich will nicht für 5 Chips 200 Euro ausgeben. Auch hier gesagt, ich sage es auch später, ich hasse Reseller. Es ist nichts schlimmer für einen Sammler als irgendwelche Reseller, die sich meinen, damit irgendwie hier irgendwie ein Auto finanzieren zu können. Also ich habe kein Problem damit, wenn ich irgendwas Limitiertes habe und ich gebe es für 20 Euro mehr raus und sage, hey, Lagerkosten, was weiß ich, keine Ahnung. Von mir aus. Aber die Dinger haben 5 Euro gekostet, die Chips. 5 Euro. 5 Euro. Und ich verkaufe sie für 200. Es sagt niemand was, wenn du sie für 5 Euro reinstellst und jemand ersteigert es für 100 oder 200 Euro. Okay, kein Problem. Kannst du ja nicht beeinflussen, aber wenn man sie schon reinstellt, und gerade bei Facebook-Gruppen, auch die blauen Bänder und die roten Bände, habe ich keinerlei Verständnis für. Ganz ehrlich, es gibt Leute wie mich, die kommen später ins Hobby rein, die wollen vielleicht alle Sonderausgaben haben und dann wollen sie nicht horrende Preise dafür zahlen. Oder sowas wie die G7-Kampagne, die für 200, 300 Euro weggeht. Weiß ich nicht, bin ich kein Fan von. Ich habe mich hier eingedeckt mit ein paar Sachen. Die werden aber niemals verkauft. Im höchsten Fall werden sie mal verschenkt. Mal ein Chip oder sowas, aber nein. Also ich bin komplett gegen Reselling. Ich habe hier eingedeckt. Aber davon wird kein einziger Gegenstand das Licht der Welt auf eBay finden. Und ja, stehe ich dazu. Und wer der andere Meinung nach ist, das ist mir... Ich bin bei vielen Diskussionen offen. Bei Resellern habe ich da null Toleranzgrenze entwickelt, leider. Weil es ist einfach frech, was passiert. Und ich finde gut, dass Ulysses da eben auch die Sachen von 2018 angeboten habe. Das heißt, ihr hört das jetzt, ich habe die 5 Schicksalspunkte, ich habe auch die große Packung Schicksalspunkte von diesem Jahr, die mega cool aussehen. Und ich freue mich da wirklich ein Loch im Bauch. Das war echt super. und ich bin sehr viel Geld losgeworden. Ich habe ein Maximalbudget von meiner Frau bekommen. Das wurde leicht überspannt, sagen wir mal so. Und gut, dass die Plüschis, die es gab, ich schon so gekauft habe. Also ich weiß, ich muss so einen Fonds anlegen nächstes Mal, wahrscheinlich für Redcon und für KK. Gibt es jetzt den offiziellen Turkleton-Fond, dass ich mir da alles kaufen kann, was es gibt. Aber auch da, die Mystery-Produkte waren einsame Spitzenklasse. Es ist nichts für die Leute, die ja auch sagen, das ist ja Übervorteilung beim KK. Die einzige Übervorteilung ist wirklich, dass du, ich überlege gerade, dass du ein T-Shirt nur auf der KK kaufen kannst, was einfach nur ein KK-T-Shirt ist. Du kannst Schicksalspunkte vom KK kaufen, du kannst eine Tasse vom KK kaufen. Gab es noch was? Ich überlege gerade. Schicksalspunkte habe ich. Genau, Würfel, ein Würfel von der KAK. Die gibt es auch zum Beispiel auf der Redcon mit Redcon-Logo. Das heißt, das ist für mich auch einfach, gehört sich irgendwie. Und sonst überlege ich gerade, gab es irgendwas beim KAK sonst noch? Ich glaube nicht. Also natürlich auch einen Pulli kann man sich natürlich holen. Dieses Jahr, traurig, gab es keine Tasche. Ich habe mich schon darauf gefreut. Aber die gibt es immer im Merch-Shop mit DSA-Logo, das heißt, mit DSA-Logo, sag ich schon, mit der aventurische Podcast-Logo. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Und hoffe dann, dass 2020 aus auf der KAK eine Tasche gibt. Genau, wie sonst? Schicksalspunkte, Würfel und T-Shirt und eine Tasse. Ja. Dann wird man auch jeden benachteiligen, der auf dem Konzert, was weiß ich, von Red Hot Chili Peppers, ich war noch nicht auf dem Konzert, ich hoffe, es ist so, in so einem Shop irgendwas Spezielles kriegt. Das gibt's halt nur, wenn man da auf einem Event ist, und das finde ich auch nicht wirklich schlimm. Genau, wie gesagt, auch durch die Resale ist alles limitiert, also man kann 3 Würfel mitnehmen, man kann eine Packung Schicksalspunkte mitnehmen, etc. Ich hätte gern Leuten was mitgebracht, aber es wurde halt limitiert und ich will halt mein Zeug auch behalten. Daher finde ich es gut, es hat auch Markus, ich hoffe, das spoil ich jetzt auch nicht irgendwie, aber ich glaube, die Pressekonferenz wurde gar nicht aufgenommen. Das heißt, Markus hat auch ganz klar gesagt, dass er sich gegen Reseller distanziert. Er kann es niemandem verbieten, aber er findet es auch einfach nicht gut. Und ich denke auch, irgendwann wird er sagen, hey, dann stellen wir halt diese Sonderprodukte ein. Und das finde ich halt leider, das finde ich halt schade. Und wie gesagt, ich glaube, also zumindest bis gestern war nichts auf eBay vom KAK 2019, was ich sehr gut finde. Weil wie gesagt, da muss man ein bisschen zusammenhalten. Denn irgendwelche Reseller-Mondpreise braucht man nicht zahlen. Und die restlichen Mystery-Produkte, ich glaube, bis auf eins kann jeder im Handel komplett erwerben und das eine nicht. Warum das so ist, werdet ihr noch rausfinden, wenn dann die News von Philipp kommt. Wieso und weshalb, warum. Aber die zwei Sachen, also es gab ein paar Sachen und zwei davon kann man ganz normal im Handel erwerben und das ist gut. Also von dem her, nichts Großes, keine Benachteiligung von allen, sondern da ist es wirklich so, man hat einen kleinen Vorteil, man zahlt ja auch wirklich einen Geldbetrag, den nicht jeder bereit ist zu zahlen. Und dafür kann man ein bisschen Exklusivität bekommen. Ist ja bei jedem Patreon auch so, wenn man hier irgendwelche Patreon-Leute anguckt. Wenn du halt 100 Euro im Monat zahlst, kriegst du alles. Wenn du 5 Euro zahlst, kriegst du Content, aber eben nicht alles Exklusive. So ist es bei der KAK auch. Und das finde ich an sich nicht schlecht. Dann ein Ziel, was ich für nächstes Jahr habe, ist das Ulm-Kabinett. Das war diesmal, was ich gehört habe, sehr gut. Und das ist so das nächste große Ziel. Da gibt es ja nur 12 Plätze. Das heißt, da muss ich Glück haben oder sehr schnell sein. Und ich hoffe, dass ich irgendwie eine Möglichkeit kriege, im Ulm-Kabinett nächstes Jahr teilzunehmen. Denn man bekommt, auch das habe ich ganz vergessen, man bekommt ja einen sehr geilen Orden vom Kaiser-Raul-Konvent. Und wenn man im Ulm-Kabinett ist, kriegt man nochmal einen etwas cooleren, muss man sagen. Und da hoffe ich, dass ich da noch einen Platz kriege. Das kostet auch nochmal 100 Euro mehr. Aber hey, so what? Also so, wenn die Veranstaltung nächstes Jahr nur halb so gut ist wie dieses Jahr, lohnt sich da jeder Cent. Genau, aber wenn man nicht Teilnehmer des Lumpenkabinetts ist und Jan aka John Lancaster kannte, hatte man einen Vorteil, man ist nämlich dem Lumpenkabinett beigetragen. Und das Lumpenkabinett besteht, glaube ich, aus sehr vielen Panthergardisten, das sind die Spielleiter, die Ulysses sozusagen eingeladen hat, die Spiele leiten, zum Beispiel wie das MPA am nächsten Tag. Und da hatte ich wirklich einen interessanten Abend, viele coole Einblicke für einen Anfänger wie mich. Ist sowas natürlich besonders interessant, da rumzunörden und Sachen zu erfahren, die man vorher nicht wusste. Und daher nochmal vielen Dank, John, beziehungsweise Jan, dass du mich da mitgenommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Nacht dadurch sehr, sehr kurz war. Ich ja noch den Helden bauen musste. Ja, am Freitagabend haben wir ein bisschen drüber geguckt und dann musste ich ja noch bauen. Es wurde ein bisschen Nacht. Ich glaube, ich bin um 3:30 ins Bett gegangen und ich bin ein sehr alter Mann gefühlt und bin nicht gewohnt, nachts lang wach zu bleiben. und Alkohol zu trinken. Daher war das durchaus schwierig. Und am nächsten Tag habe ich dann noch meinen Heldenbogen übertragen. Es war echt Stress. Also nächstes Jahr muss ich einfach mal im Vorfeld ein paar Helden generieren und dann einfach mitnehmen. Ich muss das besser planen. Ich habe das sehr unterschätzt. Am Samstag gab es dann den nächsten oder besser gesagt den letzten gefühlten, oder ich weiß nicht, wie ich es rechne. Rechne ich die Zeitraum jetzt bis zum KRK als Jahre an? Ich glaube ja, weil am Samstag hatte ich ja auch einjährigen Geburtstag. Das war ja damals, wo ich das erste Abenteuer gehabt habe. Das war ja genau an dem Samstag von der KRK. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich rechne immer von Jahr zu Jahr. Also das war jetzt KRK 2019, also Jahr 2019. Das heißt, das Jahr hat gleich mit einem Höhepunkt angefangen, nämlich dem MPA. Und zwar nicht wie normal irgendwie zweifach MPA, sondern dreifach MPA. Und da muss ich Marie, Julian und Jan halt wirklich, wirklich Credits geben. Das war atemberaubend. Auch hier darf ich nicht viel erzählen. Ich habe schon gefragt und ich hoffe, dass das klappen wird. Wir werden, wenn die nächste Pressesperre fällt, werde ich mit den dreien ein Interview machen. Und wir werden sehr viel über das MPA reden, auch was sie für Vorbereitungen gemacht haben, worüber sie nachgedacht haben etc. Denn das war wirklich, wirklich krass und klasse. Also sowas habe ich nie erlebt. Ich habe schon zu den drei gesagt, ja, schön, macht nur so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich langsam steigern soll. Also ein Jahr DSA, dann Redcon. Gedacht, Redcon ist der Höhepunkt. Dann KRK gedacht, okay, wow, ich bin auf der KRK, krasser Höhepunkt. Und dann noch MPA mit drei Gruppen. Hammer. Und ich habe wieder ein Fexgewalt. Ich habe es mit Fexgewalt. Ihr erinnert euch, ich habe in der zweiten Episode ja auch von einem Fexgewalt gesprochen auf der Redcon. Das wurde wieder gesteigert durch Transporte Aventuria. Ich habe mich weglachen können. Also es war Hammer. Dann hat der Spieler, mir fällt gerade sein Name nicht an, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Und dann kommt er einfach hier, ich habe Visitenkarten von meinem Charakter. Es ist einfach Wahnsinn. Also, es ist einfach Wahnsinn. Ich weiß langsam nicht mehr, wie man das noch steigern soll. Ich glaube, die nächsten 20 Jahre DSA werden für mich sehr langweilig sein, weil ich irgendwie in den ersten zwei Jahren alles erlebt habe, was man erlebt haben muss. Also das MPA war klasse und ich hatte am Anfang ja wirklich Schiss so, boah, 9 Stunden, das packe ich ja niemals. Ich habe so 3-4 Stunden mit einer normalen Gruppe, die ich ja habe und dachte mir, nee, das schaffst du nicht. Das kannst du nicht schaffen. Das ist mega anstrengend. Und dann habe ich bei Marie angefangen mit der Gruppe. Und wie, wir sind fertig? Ja, wir sind fertig mit Mittagessen. Okay. Und dann findet man sich sozusagen zusammen, tut die Gruppen nochmal mischen. Danach war ich bei Jan. Und mega lustiges Abenteuer. Ich habe mir so auf den Plot gesprengt, aber dazu werden wir euch in dem Interview mehr sagen. Mega lustig auf einmal war, ja, wir haben 18 Uhr. Ja, wie, wir haben 18 Uhr, wir haben nur noch 2 Stunden. Ja, wir haben nur noch 2 Stunden. Also, es war Hammer. Ich kann es nur jedem empfehlen, wer noch nie eine MPA gespielt hat, macht es. Mit den richtigen Meistern ist das der Hammer. Und wie gesagt, die drei Big Credits für diese Spielleistung, für dieses Durchhalten, für dieses Durchdenken. Und ich glaube, sie werden ja ein bisschen was erzählen, wie kurzfristig das alles ist und wie wenig sie da vorbereiten konnten etc. Und wie viel sie schon out of the box machen. Hammer. Dann gab es abends noch so ein kleines Rollenspiel, wo man sozusagen Basiliskenprüfung, glaube ich, letztes Jahr. War ganz lustig, bin ich so ganz reingekommen, weil ich mich auch wieder verquatscht habe, wie gefühlt das ganze Wochenende. Und hatte dann aber, und das war mein persönliches Highlight, dann noch ein Interview mit Markus Plötz. Viele, die den zweiten Episode gehört haben, wisst ihr, dass ich so ein kleiner Fanboy von Markus und DS1 Let's Play bin? Und mit denen habe ich ein wahnsinnig cooles Interview führen dürfen. Es ist alles, was auf der Messe aufgenommen ist, ein bisschen mit Hintergrundgeräuschen, weil wir natürlich da nicht überall allein waren. Ich freue mich, das jetzt einspielen zu können. Habt Spaß und dann hören wir uns gleich nach dem Interview. Hallo Markus, ich begrüße dich im aventurischen Podcast Nummer 3. Gleich vorweg für die Leute, die drauf warten, wir werden nichts erzählen, was am KRK passiert ist. Ihr habt ja auf Instagram schon gesehen, you're not prepared 2019. Wenn ihr wüsstet, was auf euch zukommt.
Uiuiui.
Ja. Ich habe dich jetzt gerade ein bisschen rausgezogen. Ich hatte das Glück, dass wir hier an meinem ersten Geburtstag, an meinem ersten DSA-Geburtstag ein bisschen über das Thema sprechen können. Ich möchte mit dir ein bisschen über mein Jahr Aventurien sprechen und was wirklich toll war und wo ich ein bisschen verzweifle über manche Sachen. Vorweg. Genau, ich habe dich ein bisschen schon darauf vorbereitet, was wir machen werden. Und so das erste Thema ist halt für mich auch ein Jahr Aventurien und kann nur sagen, die Redcon war wirklich ein Augenöffner letztes Jahr. Also mich hat mein Meister, wir haben uns unterhalten, ich so, zu Redcon, ich habe die Drachling-Karte ja gehabt, dachte mir, eigentlich möchte ich hin, allein um diesen Chip zu haben und rauszugeben zu können. Und es war spannend, da sind wir hingefahren. Ich habe das noch nie erlebt. Ich komme ja aus einer Gaming-Szene und die war immer geprägt davon, ich bin besser als du, ich habe mehr Klicks, das ist besser, ich bin viel besser, ich habe mehr Frags. Also tausend Sachen, wo man nur drum ging, ich bin besser als du. Und DSA und auch in den Papers ja aus dem, dass du im Team spielst. Also du spielst auch nicht gegen den Meister. Auch wenn man DSA 1 Let's Plays sehen kann, ich habe in der letzten Episode ein bisschen auch verlinkt, man könnte manchmal meinen, dass der Meister etwas gegen die Spieler spielt.
Manchmal.
Manchmal. Genau, und, aber in 90% der Fällen ist der Meister für die Gruppe und will auch nicht, dass sie sterben und behütet sie wie eine Glucke und guckt, dass sie nicht immer in jeden Abgrund stürzen. Und es war ganz neu, weil ich habe 3 Monate gespielt oder so im Februar und dann war die Redcon und ich habe noch nicht mal die Fertigkeitsproben und alles hinbekommen, wie ich wollte. Und es war niemand böse zu mir. Ich war in einer Runde mit Leuten, die 30 Jahre DSA spielen. Die waren super freundlich. Die haben nicht irgendwie gesagt, also geh bitte weg. Ich habe mich bei jedem entschuldigt. Ich bin auf den Tisch gekommen. Ich bin eigentlich erst 3 Monate DSA. Und also, ja, können wir dir helfen? Mach irgendwas. Nee, und das war spannend. Und da bedanke ich mich ganz persönlich bei dir, weil du jedes Mal auf der Bühne stehst, viel Shitstorms mitmachst. WDV haben wir auch in der letzten Episode mal angesprochen. Danke, dass du das erstmal mitmachst und nicht einfach sagst, ich könnte auch anders Geld verdienen.
Also zunächst mal dank dir, Tim, dass du mich in deine Sendung eingeladen hast und ich möchte gerne dein einjähriges Jubiläum begehen. Ja, tatsächlich ist für mich auch Rollenspiel allgemein, aber das Schwarze Auge natürlich im Speziellen auch eine unglaubliche Herzensangelegenheit. Und du hast es gerade, glaube ich, schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Rollenspiel ist so anders zu ganz vielen anderen Dingen, die inzwischen unser Leben ausmachen oder die man eben auch in vielerlei Hinsicht als Hobby haben kann, weil es ist ein gemeinsames Hobby. Und entweder alle haben am Ende des Abends Spaß gehabt, dann haben alle gewonnen, oder wir hatten keinen Spaß und dann haben wir auch alle verloren. Und auch wenn das natürlich durchaus bei manchen DSA 1 Let's Plays bei uns so wirken kann, als würde der Meister dagegen spielen, die grundlegende Idee ist natürlich, dass man miteinander einfach ganz, ganz, ganz viel Freude hat. Und es gibt aus meiner Erfahrung heraus kein anderes Hobby, was das in einer ähnlichen Weise macht. Weil selbst andere Sachen, wo man sagt, so, das ist eine Teamsportart oder sowas, was viele Leute zusammenschweißt, das höre ich immer wieder gerne, sagen ja, aber für eine Teamsportart brauchst du normalerweise auch ein gegnerisches Team. Und das hast du hier nicht, sondern das ist tatsächlich ein reines Miteinander und es fördert jede Menge sowohl kommunikative Fähigkeiten, auch emotionale Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten. Also es ist ein großes Tool und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen daran noch Spaß haben können. Auch du hast es ja erst spät kennengelernt.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel mehr da draußen, denen das einfach nur zeigen müssen.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Was ich noch im letzten Podcast angesprochen habe, ich habe eine sehr gewagte These gesagt. Ich habe gesagt, du bist zu günstig mit Ulysses.
Also nur Glück hast du nicht gesagt, dass wir zu billig sind an der Stelle.
Nein, das Thema ist wirklich aus meiner Sicht, ich hab da viel auch drüber diskutiert, auch nach dem Podcast. Und ich finde halt schon, dass wenn du aus einem, also ich komme ja aus der Computerbranche,
ja.
Ich habe früher für mein erstes Programmierbuch 90 Euro gezahlt von DataBacker und sowas. Also das war teuer und das Lektorat war auch schlecht. Also da war kein Programmierquelltext, hat funktioniert, am Anfang hat es gelernt, durch die Fehler des Autors irgendwann. Und ihr habt ja ein ganz kleines Team. Also ich glaube, ist es offiziell, wie viele Mitarbeiter ihr habt? Ich schätze so 20 feste Mitarbeiter.
Also tatsächlich, insgesamt hat Ulysses 30 Mitarbeiter. Dabei darf man aber natürlich auch nicht vergessen, dass Ulysses nicht nur das Schwarze Auge macht und auch nicht nur ein Verlag ist, sondern dass da natürlich noch weitere Elemente mit dranhängen. Wir haben ein Lager, ein ziemlich großes Warenlager, das wir eben tatsächlich eben auch bearbeiten müssen. Wir haben noch den F-Shop, wo wir Aussendungen machen. Wir haben ein vergleichsweise großes Social-Media-Team, weil das inzwischen ganz einfach eine zwingende Notwendigkeit ist. Und da kommt dann schon sehr schnell eine ganze Menge zusammen. Aber du hast natürlich auch gerade rund ums Schwarze Auge doch ein relativ ordentliches Team für unsere Branche. Für eine andere Branche. Sehr gut. Ja, hier ist noch was los. Wir haben natürlich für Computerspielverhältnisse sind wir eine kleine Firma, aber wir haben insgesamt etwa 30
Mann. Ich habe gestern was Schlimmes erfahren und dem Kollegen möchte ich hier grüßen. Ihr habt, glaube ich, nur einen IT-Mitarbeiter.
Ja, ja genau.
Den möchte ich hier herzlich grüßen. Es tut mir so leid, ich kann mit dir ganz oft mitfühlen.
Der Sven ist diesbezüglich tatsächlich auch ein armes Schwein. Also anders kann man das nicht sagen. Der muss da sehr, sehr viel leiden, weil wir natürlich trotzdem einen sehr hohen Technikbedarf haben. Aber wir mit sehr vielen unterschiedlicher Software arbeiten. Das ist jetzt nicht nur, wie man das glaubt, in einem Motto nur Layouten oder sowas, sondern da hängen noch eine ganze Menge andere Programme mit dran. Gerade wenn du so in den Illustrationsbereich kommst, wir brauchen ein sehr großes Archivsystem. Dann haben wir natürlich ein Datenbanksystem, das sich gewaschen hat. Wir haben ja zig Terabyte und allein unsere Serverstruktur ist etwas, damit kannst du dich schon den ganzen Tag beschäftigen, wenn du es möchtest. Also insofern ist da schon eine ganze Menge für ihn zu tun, aber der hält das tapfer durch.
Also wie gesagt, an dieser Stelle sei mal herzlich gegrüßt.
Ich werde ihn von dir grüßen.
Sehr gut. Genau, die Thematik mit WDV habe ich angesprochen. Was ich halt sehr lächerlich fand, war halt auch diese Tabelle und wie man sich darüber aufregt. Ich habe in meinem Podcast öfters erwähnt, dass es mich eher irritiert hat, dass es in Aventurien noch farbige Sklaven gibt, als um die Modifikationstabelle zu diskutieren. Das fand ich halt spannend.
Also tatsächlich ist es so, dass ich nicht verhehlen möchte, dass wir uns an der Stelle wahrscheinlich einfach zu wenig Gedanken darüber gemacht haben. Und der ganze Hintergrund dazu war in keiner Weise, das auch ganz klipp und klar, ich würde das zugeben, wenn es anders wäre, der war in keiner Weise irgendwie rassistisch gedacht, sondern es war nur der Gedanke, dass wir brauchen eine Tabelle, weil das war witzig gemeint, über Modifikatoren für die Penislänge. Das hatte in keiner Weise irgendwas Simulationistisches an sich. Und unterteilt haben wir es ja nach Klimazonen. Also da wird
keiner so ein Torwalle.
Genau, würde ich gerade sagen, weil der Torwalle hat dieselben Modifikatoren, weil der aus dem hohen Norden kommt, wie die Leute, die eben aus dem tiefen Süden kommen. Und darüber hätte man mehr nachdenken können, aber da der Gedanke bei uns überhaupt nicht da war, haben wir es auch in der Weise nicht getan. Und noch dazu haben wir uns auch deswegen wenig Gedanken darüber gemacht, weil wir es ja nicht auf die Geburt bezogen haben, sondern auf die Kultur. Und wir haben intern darüber Witze gemacht, wie das wohl zustande kommen könnte, dass man dann eine längere Penislänge hat durch die Kultur. Also die Hauptidee war, dass das wahrscheinlich einfach daran liegt, dass man dann ab einem gewissen Alter entsprechend da Steine dran gehängt bekommt, damit sich das in die Länge zieht. Also daran alleine sollte man auch ein Stück weit sehen, dass das kein... Das hatte keinen ernsten Charakter, sondern das war schmunzelnd gemeint.
Ja, ich habe ja nie das Produkt als ein bierernstes Produkt. Also ich kann mich erinnern an alle Sachen, die ihr gemacht habt zu dem Crowdfunding. Ja. Da war ja nie irgendwie, das ist jetzt ein Sexualratgeber für Nerds, sondern das war einfach, das war ein Spaß. Also ähnlich wie die schwarze Katze, die hoffentlich auch, und das ist ja wieder der gleiche Vorwurf, warum nehmen es die Leute so ernst? Also ich weiß nicht, also meine Frau, die auch diesen Podcast hört, die ist so schwierig, an schwarze Augen ranzukriegen. Es hat nur mit Aventurien geklappt, also mit dem
Brettspiel Aventurien,
genau. Und ich habe jetzt mit der schwarzen Katze, weil sie hat es gesehen, das Crowdfunding gesagt, so, die Glöckchen will ich auch.
Ja. Also nur noch mal zurück an der Stelle, ich kann durchaus nachvollziehen, wenn Leute das Gefühl haben, durch das Buch, was wir da gemacht haben, fühlen sie sich unangenehm berührt und das tut mir leid. Also da möchte ich mich auch wirklich ganz bewusst beim Menschen entschuldigen, weil ich nicht vorhabe, mit unseren Produkten Menschen zu verletzen. Aber auch da an dieser Stelle, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Gefühl, so hier Leute, da seid ihr zu weit gegangen, dann teilt uns das mit. Dann bin ich auch der Erste, der sich hinstellt und sagt, so, das tut uns leid und da werden wir was dran ändern.
Habt ihr auch die zweite Auflage, ist ja jetzt geändert.
Also wir haben all die Sachen geändert und wir haben uns auch öffentlich für die Sachen dabei dann direkt entschuldigt. Aber deswegen jetzt wirklich zu sagen, dass wir irgendwie da eine böse Absicht mitverfolgt hätten und so weiter, das geht dann doch auch ein Stück weit.
Wie gesagt, ich habe es nicht nachvollziehen können, ich habe es auch im Podcast gesagt, weil ich finde, die Leute sind zu dünnhäutig geworden. Gefühlt ist alles ein Shitstorm. Es gab jetzt vor ich glaube, einer Woche das mit True Fruits, dass es eine österreichische Kampagne gab. Ich weiß nicht, wer uns ja da so Mundschuh mal gehört hat, das ist auch noch Satire, wobei das halt grenzwertig ist. Ich finde es halt immer, ich weiß nicht, es ist halt gefühlt, es wird immer alles jetzt gemeckert und gefühlt ist hinter jeder Ecke ein Shitstorm.
Naja, es ist, in einer gewissen Weise kann ich es nachvollziehen, weil man inzwischen natürlich einfach auch das Gefühl hat, man muss sich gegen viele Dinge zur Wehr setzen, die eben gerade auf einen einprasseln in dieser Welt. Und da sind ganz viele Dinge dabei, wo ich auch sagen muss, so, boah, meine Welt steht manchmal Kopf, wenn ich morgens in die Nachrichten schaue. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Stellen, wo das Engagement einfach schlicht und ergreifend auch besser aufgehoben ist, als jetzt in unserem doch sehr kleinen Bereich, in dem wir alle eigentlich sehr eng zueinander stehen, wo wir eigentlich alle dasselbe Hobby auf einer positiven Ebene teilen. Es gibt ganz viele Stellen, wo ich hundertprozentig dafür bin, dass man sich auch mit aller Vehemenz, die einem zur Verfügung steht, einsetzt. Ich sehe nur ganz, ganz wenige Stellen innerhalb unserer Szene, wo ich das auch nur im Ansatz für gerechtfertigt halte.
Vor allem, man sieht es ja auch hier in der Redcon, hier ist alles divers. Also hier wäre es niemand, hier kann jeder rumlaufen, wie er will. Wir haben auch irgendwelche Borangeweihte gesehen, die hier rumlaufen. Also wenn es hier ein Schmelztiegel ist, dann das doch eigentlich. Hier kann sich jeder, egal wie er, sag ich mal, auch behandelt worden ist. Ich glaube, sehr viele Nerds, inklusive mir, wurden gemobbt in der Schule. Also und hier wird jeder nett behandelt. Also niemand schaut hier irgendjemand schräg an. Wir haben hier Leute in Kettenhemden rumlaufen. Die werden hier angeguckt wie die normalsten Menschen. Das ist
ganz allgemein, das ist ja ein Hintergrund, vor dem Aventurien immer existiert hat. Aventurien war von Anfang an ein Spiel, was sehr stark auf Gleichberechtigung gesetzt hat. Das ist heute natürlich völlig selbstverständlich. In den 80ern war das noch eine ganz andere Geschichte. Das darf man nie vergessen. Und da war das schwarze Auge immer sehr weit vorne mit dabei. Auch ein Buch wie WDV ist eigentlich, wenn man es mal gelesen hat, also Wege der Vereinigung nochmal, ist eigentlich ein extrem sexpositives Buch. Wir gehen auch mit allen Spielformen der Sexualität da drin sehr positiv.
Auch mit den Fetischen. Jetzt
hat man also all diese Sachen, auch unterschiedliche Geschlechterformen und Dinge, weil wir auch als Firma, und das möchte ich auch nochmal klar betonen, da, also ich bewerte auch Menschen nie anhand ihres Geschlechts, sondern ein Mensch ist ein Mensch und ob ich den jetzt für einen guten oder einen schlechten Menschen halte, hat nichts und auch gar nichts mit seinem Geschlecht zu tun. Und das kann ein erstes, ein zweites oder ein drittes sein oder auch eines, was sich gerade verändert, auch die sexuelle Orientierung. Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade Toleranz eben daraus entsteht, dass man eben sehr natürlich mit den Sachen umgeht und nicht eben einfordert, dass man jetzt das so oder das so sehen muss. Und ich glaube, das ist auch etwas, was WDV tatsächlich tut. Das ist ein Buch, was mit der ganzen Sachlage innerhalb dieser Fantasy-Welt sehr natürlich umgeht und klarstellt, dass das in dieser Fantasy-Welt auch alles in Ordnung ist. Natürlich alles mit Einschränkungen. Ab der Stelle, wo es anfängt, in den Privatbereich von anderen Menschen
einzugehen. Und das sagt ja auch ganz klar in diesem Regelwerk. Das wurde auch nie anders gemacht. Sondern ich glaube, das erste Kapitel dreht sich nur darum, hey, das sind die Regeln. Wenn ihr am Tisch spielen wollt, ist hier übrigens ein kleiner Vorschlag, wie ihr das machen könnt. Und das finde ich super. Also das ist ja auch oft ein Fehler, glaube ich, weil sie hat es ja einfach nur hier Sex hält, sondern ihr habt euch ja darüber Gedanken gemacht, wenn ihr das Buch liest. Und ich würde es jedem empfehlen, das zu lesen. Ist es viel klarer. Man soll nicht immer so weit einfach nur aus dem Zusammenhang gerissene Sachen sehen, sondern man soll einfach mit dem Thema beschäftigen. Und dann kann man auch Shitstormen, wie man will. Dann ist es auch berechtigt. Aber
ich stelle mich auch gerne Kritik, also nur um das nochmal auch klarzustellen. Ich habe per se auch kein Problem mit Shitstorms, wenn sie berechtigt sind. Und ich bin auch der Letzte, der jemandem sagen würde, ich verbitte es mir, kritisiert zu werden. Sondern
das hast du gestern übrigens auf der Kino auch gemacht. Ich glaube, die wird nicht aufgezeichnet.
Die wird nicht aufgezeichnet.
Genau, also ich kann, ohne zu spoilern, sagen, du hast dich zum Beispiel für AM3 und für die Fehler, die passiert sind, hast du dich öffentlich, ich glaube, 10 Minuten lang entschuldigt.
Das Entschuldigung an sich ist eigentlich etwas, was jeder Mensch immer mal wieder tun sollte, weil wir machen alle jeden Tag Fehler. Und jeden Tag verletzen wir mit irgendetwas, was wir tun, Menschen und machen Sachen nicht 100% und so weiter. Und ich glaube, heutzutage wird das Fehler eingestehen per se schon als Schwäche empfunden. Und das empfinde ich eigentlich als viel größeres Problem. Man kann eigentlich schlussendlich mit den allermeisten Menschen sehr, sehr vernünftig reden, wenn man ihnen zuhört, akzeptiert, was sie für eine Meinung haben und entsprechend versucht, damit eben umzugehen. Wenn man am Ende dazu zu dem Ergebnis kommt, dass man nicht derselben Meinung ist und dass man sich da auch nicht annähert, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dazu gehört natürlich einfach ein Diskurs im klassischen Sinne und kein Streitgespräch. Das wird heutzutage so gerne miteinander verwechselt und das ist, glaube ich, ein Fehler, der dann gerne gemacht wird, weil wenn ich jemanden anbrülle und sage, wie scheiße er ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich umdreht und sagt, so, du hast so recht, ich werde jetzt mein Leben verändern, weil du mir gesagt hast, dass ich scheiße bin. Vergleichsweise gering. Richtig. Wenn ich demjenigen sage, hier du, an der Stelle, das fand ich nicht okay, weil das hat mich in der und der Form verletzt. Ich fände das einfach echt gut, wenn du das anders machen würdest beim nächsten Mal. Dann gibt man dem Menschen auch die Möglichkeit zu sagen, okay, damit hast du recht, das wollte ich nicht, das habe ich so gar nicht gesehen. Dann hat man auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
Ja. Und nehmen wir die Feedback-Kultur, hoffentlich ändert sie sich wieder ein bisschen. Genau. Wirklich gut. Wo ich jetzt noch einen Schwerpunkt legen würde, ich bin ja ein Online-Spieler. Ich bin ja zum Online-Rollenspiel auch zu Pen and Paper gekommen. Also wir machen das mit TeamViewer und PowerPoint. Mit Roll20 bauen wir ja gerade was auf, was ich glaube, was mehr bei jüngeren Leuten ankommt, weil du hast es auch gestern in einem Meeting mit der Keynote gesagt, mit der Abenteuerbox, habt ihr auch richtige Matten und sowas drin. Mhm. Und damit kriegst du die Leute, glaube ich, auch eher und da unterstützt das. Jetzt habt ihr letztes Jahr nachdem ja auch Orkenspalter ganz klar gesagt hat, hey, wir sind nicht von Ulysses, ja, sondern wir sind ein eigenständiges Unternehmen. Wir sind, ich glaube, Mediendesigner, die ihr für Geld anstellt, muss man auch ganz klar sagen. Also absolut, Orkenspalter ist keine Tochterfirma von Ulysses, sondern...
Nein, das sind aber Freunde. Also das möchte ich auch ganz klar sagen. Also die Nico und der der Nico sind gute Freunde von uns. Und sie sind also auch ganz persönliche Freunde von mir. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass sie das sind, weil es ganz tolle Menschen sind. Aber wir sind getrennt als Firmen. Wir haben zu manchen Themen auch unterschiedliche Meinungen. Und da reden wir auch ganz offen drüber, da diskutieren wir auch ganz offen drüber. Und die sind kein verlängerter Arm von uns, aber die arbeiten natürlich im Auftrage für uns. Und ich finde das auch ganz fürchterlich, wenn Leute sagen, dass das etwas ist, was sie nicht tun dürfen. Ich meine, damit verdienen die ihr Geld. Also das, wir verlangen ja von ihnen jetzt nicht, dass sie irgendwelche sittenwidrigen Dinge tun.
Ja, sie arbeiten ja auch zum Beispiel sehr oft. Also zum Beispiel gestern waren sie nicht da zum Aufnehmen, heute sind sie ja da. Also kann ich auch nur sagen, was ich hier auf der KHK lebe, ist da auch Freundschaft. Ihr geht ja nicht auseinander und schaut euch nicht an im Gang, sondern das ist alles so, wie es in den Videos ist. Du bist ja letztes Mal bei D&D auch da gewesen. Genau, also von dem her, was ich toll finde, du hast, glaube ich, ziemlich viel investiert auch ins neue Studio. Habe ich so auf jeden Fall das Gefühl von den ersten Let's Plays hin, zu dem, was ihr jetzt macht.
Definitiv.
Philipp macht ja sehr viel mehr jetzt auch. Die Drachenrunde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, als Moderator.
Genau. Und da macht ihr auch immer mehr. Und das ist ja, glaube ich, das große Ding, wo ich glaube, wir haben jetzt zum Beispiel so Frosty Let's Play, sagt ihr vielleicht auch was, und Claudine und zu uns etc. bauen jetzt ein YouTube-Netzwerk auf in dem Moment, haben eine große Umfrage gemacht und wollen sozusagen auch das ein bisschen professionalisieren, weil du hast gerade bei den DSA-YouTubern oder bei den Pen & Paper-YouTubern ja das Problem, dass sie alles sehr kleine Reichweiten haben.
Ja,
also jetzt im Gegensatz zu einem Rocket Beans.
Und klar,
da ist ja auch oft die Forderung, warum seid ihr nicht bei den Rocket Beans? Liegt, glaube ich, einfach daran, dass Rocket Beans, glaube ich, nicht ein unerhebliches... Ein unerhebliches Geld verlangt, um, sage ich mal, da...
Rocket Beans ist auch ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen und da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Und damit man bei denen tatsächlich auftreten kann mit einer Serie von irgendeinem unserer Spiele, müssen die das natürlich auch entsprechend finanzieren. Die haben Personal, die haben Räumlichkeiten, die haben Equipment, das will alles finanziert werden. Das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber das ist außerhalb des Rahmens, den wir eben tatsächlich überhaupt finanzieren könnten aus dieser kleinen Branche heraus. Weil das nie wieder reinkommen würde. Und dass wir das ganze Jahr arbeiten dafür, dass wir eben eine Fernsehserie bei den Rocket Beans haben, das ist mir dann doch auch ein bisschen wenig im Leben.
Vor allem die Frage ist halt auch, ob die Community wirklich zu DSA passt, weil du bräuchtest da ein sehr einfaches Regelwerk. Weil wenn du dir Tiers anguckst, ich habe zum Beispiel eins von den Boxen gekauft und war ehrlich gesagt enttäuscht.
Von den Tiers-Boxen.
Genau, also ich war auch einer, der es ist live so sofort bestellt und innerhalb von, ich glaube, einer Dreiviertelstunde waren ja 5.000 weg.
Das war völliger Wahnsinn. Also ich ziehe auch meinen Hut davor, muss ich ganz offen sagen. Das ist ein Riesenergebnis, was die geschaffen haben. Und ich finde es toll, dass sie so viele Leute damit erreichen. Aber du hast natürlich schon recht, das Regelwerk, was sie da geliefert haben, was mir inhaltlich übrigens extrem bekannt vorkam, in vielerlei Hinsicht, ist tatsächlich relativ einfach. Und das zielt auf ein ganz anderes Publikum ab, als das jetzt zum Beispiel DSA 5 tut. Aber da mache ich persönlich zum Beispiel gar nicht so viel Unterschied, weil Rollenspiel ist erstmal Rollenspiel. Und man braucht nicht in erster Linie die Regeln, sondern man braucht das Gefühl des Rollenspiels. Das könnte ich schlussendlich auch mit Mikado oder Mexien simulieren. Wenn ich die richtige Gruppe habe, dann ist das unterm Strich völlig egal. Aber ich würde dir zustimmen, dass es jetzt kein groß ausgearbeitetes, durchdachtes Regelwerk.
Nein, auch von der Aufmachung her. Also ich hatte einfach ein bisschen verwöhnt mit Habene und solchen Sachen. Du bekommst halt die Box und denkst dir so, ich habe mich da mega drauf gefreut, bekomme die Box und so, okay. Auch von, ich habe mich einfach verwöhnt. Es tut mir leid, Markus, du bist schuld.
Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen.
Okay? Sehr gut.
Also, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen.
Ist in Ordnung? Ja, nehme ich mit. Ich werde ja auch versuchen, noch Nadine hier mal zu interviewen, weil Nadine ist eigentlich ein der Grund, warum ich wahrscheinlich mit DSA auch wirklich angefangen habe, wo ich das Regelwerk gelesen habe.
Wegen dem neuen Artwork.
Ja, weil es sich anfühlt wie die richtige Heftserie. Also du, auch wenn du Comics hast, hast du Lieblingszeichen, wo du sagst, hey, mir gefällt Spider-Man genau von diesem Design. Mhm. Und das macht sie ja fantastisch. Also ich habe erst gedacht, sie hat alles selber gemacht. Bis dann irgendwie mal... Sie leitet Leute an und zeigt ihnen sogar, wie sie es malen. Also, es wird richtige Vorgaben gemacht, wie es aussehen soll. Das Schöne ist, egal welches Band du anguckst, egal ob es die Tiergefährten, die neu rausgekommen sind, Es sieht alles aus, als ob man einfach von Aventurien ein Foto gemacht hätte und es da reingeklebt hätte. Also es sieht alles gleich aus. Nicht irgendwie, ja, das ist irgendwie ein bisschen Modern Art, das ist ein bisschen klassisch. Und ich habe mir die Fluff-Bände kaufen müssen von den Magiern als E-Book. Mhm. Und war schockiert von DSA 4.1. Und dann habe ich ja DSA 1 auch gekauft und dann war ich noch erschüttert.
Ja, das ist aus den 80ern. Ich bitte
nicht. Nein, aber das ist ja schon ein Unterschied. Also ihr habt euch ja, und ich habe vor Jahrzehnten mal, also Jahrzehnten ist es ja wirklich schon her, DSA, D&D 3.5 gespielt. Mhm. Und damals waren sie schon vollfarbig und du hast, und es ist ja Wahnsinn, wie viel Unterschied es war, wie lange es DSA 4.1 gab in dem alten Design. Und ja, das ist nicht so wichtig, dass das alles zusammenpasst. Irgendwie die Akademie von Fasar sieht so aus, es ist irgendwie so ein 1001-Nacht-Märchen-Schloss sieht das aus und nebenan ist irgendwie eine anders gezeichnete Burg.
Ja,
das war schon schön. Ich glaube, das ist schon, das hat mich zum Beispiel überzeugt, auch der Almanach. Wunderschön, das kannst du dir halt angucken und du bist halt, du weißt, wie es aussieht. Das ist alles toll.
Wenn du dir so Sachen gerne ansehen möchtest, und ich stehe da auch total drauf, also ich bin auch so ein Fan von viel, viel gutem Artwork, kann ich dir nur die Kunst des schwarzen Auges empfehlen. Das ist wirklich ein Band, vor dem kann ich mich jeden Tag hinsetzen, 10 Seiten durchgucken, ich habe ein Lächeln im Gesicht, mir geht's gut. Tag hat gut angefangen.
Ich muss dir sagen, ich habe alle eure PDFs gekauft. Und jetzt kommt,
Die Überleitung, okay.
Nein, jetzt kommt die Hardcover.
Ah, sehr gut.
Nee, also von dem her, es ist halt spannend, wie ihr online seht. Also ihr macht ja auch einen Online-Routen-Let's Play. Das letzte Mal habe ich die schwarze Katze.
Ja.
Wollt ihr da mehr machen? Habt ihr die Überlegung? Also ich habe zum Beispiel mit Frosty im Vorfeld gesprochen. Die würden sich alle wünschen, dass ihr sie mal einladen würde zu so einer Let's Play-Runde. Also dass ihr einfach mal einen dieser YouTuber nimmt. Die haben ja auch technisch nicht wirklich viel, und da gibt es jetzt eine neue Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, das Gasthaus zum rollenden Würfel.
Habe ich gesehen, ja.
Das ist halt so das Level, was ich mir wünschen würde, weil die Jungs machen sich einen fantastischen Job.
Absolut, ja. Es ist schön, was sie da gemacht haben.
Und ihr unterstützt sie auch dabei, ich habe auch mit den Jungs gesprochen, er gibt ja die ganzen Karten und sowas frei, ist ja auch super. Wollt ihr da mehr machen? Also könnt ihr euch auch vorstellen, da mehr die Community mit an den Tisch zu setzen? Ihr macht es ja mit den Unplugged so ein bisschen jetzt halt bei den Crowdfundings.
Also tatsächlich ist es so, dass wir zum einen natürlich vorhaben, insgesamt mehr zu machen. Wie du schon gesagt hast, wir haben das Studio massiv ausgebaut, wobei wir natürlich auch, dadurch, dass wir eine professionell arbeitende Firma sind, zumindest behaupten wir das gerne, zumindest sind wir eine Firma, die 30 Leute ernähren muss. Und dazu eine ganze Menge Freiberufler, die mit uns arbeiten und sowas. Das heißt, bei uns ist es sofort so, dass wir einen anderen Eigenanspruch haben müssen. Das heißt, wir bauen nur mal eine Kamera auf und dann nehmen wir das auf und wir zeigen uns nur selbst beim Spielen, kommen wir auf Dauer einfach gar nicht hin. Deswegen haben wir uns überlegt, was müssen wir dafür tun. Dazu gehört eben ein komplett neues Studio. Da sind wir jetzt seit einer ganz geraumen Weile dran. Du hast ja schon gesehen, da ist ja einiges passiert. Da ist auch noch einiges in Arbeit. Da wird auch noch mehr passieren. Und dann haben wir auch vor, tatsächlich mehr längere Streams zu machen, auch mehr Kampagnen zu machen und solche Dinge. Also da ist einiges noch in der Pipeline. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt ja auch schon angefangen, für bestimmte Formate, zum Beispiel für die Drachenrunde, eben auch Leute aus dem Fandom, aus der Szene, eben auch dazu zu holen, an den Tisch zu holen und dann einfach mal über Themen dann zu reden und zu sprechen. Das ist da bei so einer Talkrunde, glaube ich, deutlich einfacher, als es das wäre jetzt in einem Let's Play. Weil bei einem Let's Play musst du auch eigentlich immer sehr schauen, passen die Spieler gut zueinander? Mhm. Funktioniert das gut? Einen Gastspieler zu haben, ist das eine. Aber du kannst nicht nur die ganze Zeit Gastspieler haben, sondern du musst vor allen Dingen auch erstmal so einen grundlegend stehenden Cast haben mit der Sache. Und da sind wir momentan am Schauen, dass wir erstmal die Basis aufbauen. Wenn wir das haben, dann kann man auch über den nächsten Schritt dann dabei nachdenken. Also die Richtungen sind bei uns alle schon da, die Überlegungen sind auch alle schon da, aber dass man jetzt behaupten könnte, wir haben einen fertigen Plan und in 12 Monaten stehen wir da, den haben wir noch nicht.
Okay, wir YouTuber können uns aber trotzdem bei euch sozusagen...
Immer.
Kooperation, also ihr freut euch eigentlich, dass es uns gibt.
Grundlegend freue ich mich über alle, die was tun in dieser Szene. Weil auch wir sind als Fans in die Szene reingekommen und jetzt irgendwie, nur weil wir das Glück hatten, unser Geld damit verdienen zu dürfen, mit unserem allerliebsten Hobby, bedeutet das nicht, dass wir uns plötzlich für was Besseres halten.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Statement, weil viele der YouTuber auch einfach so denken, so, und sieht man nicht, man muss auch ganz klar sagen, deswegen glaube ich, ist dieses YouTuber-Netzwerk auch wichtig, dass ihr mal sozusagen mal eine grundlegende Reichweite habt, weil einfach es ist ein Unterschied, ob jetzt ein ein YouTube-Video bei Mainz250, YouTube-Abonnement mit meinem uralten Kanal da sind, ja, oder ob halt Orkenspalte was hochladen. Und das, man muss auch ganz klar sagen, ich glaube, das ist auch ein Statement, was ich sehe, was ich den YouTubern da draußen auch geben würde, so nochmal aufhören mit 4.1, sondern das, ihr seid ja eine Firma. Also davon gehe ich immer noch aus.
Ja, obwohl doch, ich manchmal als ich gestern nachgeguckt habe, waren wir schon.
Genau, und ich glaube, es muss auch irgendwas werbewirksam sein. Also das, ist zwar immer, was alle Leute immer irgendwie gefährlich finden, aber ihr müsst ja, wenn wir wollen, dass es neue DSA-Bücher gibt, muss man sie auch irgendwo verkaufen. Und wenn man halt 4.1-Kampagnen spielt, verkauft man halt keine Donnerwacht.
Die grundlegend ist es natürlich so, und den Vorwurf kenne ich aus unserer Branche sehr gerne, dass wir also Kommerz werden, wo ich einfach sagen muss, wenn damit gemeint ist, dass wir mit dem, was wir tun, Geld verdienen wollen, dann ist das tatsächlich einfach nur eine Beschreibung dessen, was wir tun müssen, um zu überleben. Dann empfinde ich das nicht als Vorwurf, sondern das ist einfach nur eine Tatsache. Und natürlich ist es für uns immer interessanter, wenn mit einem System gespielt wird, was wir aktuell auch vertreiben. Insgesamt freue ich mich trotz allem über jede Form von DSA, die gespielt wird. Sonst hätten wir nicht angefangen, DSA 1 zu spielen, um damit eben diesen Nostalgiefaktor auch ein bisschen einzufangen. Aber die Richtung, mit der wir arbeiten und in die wir natürlich auch investieren, bezieht sich immer ganz klar auch auf Elemente, die wirtschaftliche Ziele verfolgen. Weil einfach nur zu sagen, wir tun das nur aus Jux und Dollerei, das können wir alle nur bedingt lang unseren Familien verkaufen. Für mich hat das manchmal so das Gefühl, wenn solche Sachen erwartet werden, dann sollen sich die Menschen, die glauben, dass das eine gute Idee wäre, einfach mal vorstellen, wie das ist, wenn ihr Chef am Ende des Monats zu ihnen kommt und sagt so, hey, ich habe gemerkt, du hast so viel Spaß daran, hier zu arbeiten. Ich glaube, du solltest diesen Monat einfach mal kein Gehalt kriegen. Und dann fühlt sich das irgendwie auf einmal gar nicht mehr so cool an. Und selbst wenn wir ganz viel Freude haben an dem, was wir tun, wir würden es gar nicht tun, wenn wir nicht diese Freude hätten, weil wir alle in anderen Bereichen viel mehr Geld verdienen können. Also wir sind zum Teil, sind das Leute, die hoch spezialisiert sind, die hoch studiert sind, und wir verdienen alle einen Bruchteil von dem, was wir verdienen könnten, wenn wir woanders hingehen würden. Das, was wir tun, ist das Herzblut. Aber das bedeutet nicht, dass wir am Ende von nichts leben können.
Da muss man mal ganz klar sagen, es gibt ja zwei Sachen, die ich zum Beispiel wirtschaftlich nicht verstehe, warum ihr das gemacht habt. Das erste sind die Softcovers, weil die Softcovers korrumpieren eigentlich die Hardcovers, weil es ganz viele Leute gibt, und das ist ja auch nicht schlimm. Die sagen, das Hardcover kommt jetzt raus. Ja, vielleicht kommt es dann in 3 Monaten als Softcover raus. Und warte ich doch, kostet die Hälfte und ist auch vollfarbig. Und du hast eigentlich sogar noch was, du hast noch einen Vorteil, es ist noch kleiner, es ist kompakter, du kannst es schön mitnehmen. Aber damit macht ihr natürlich die Hardcover-Käufe jetzt nicht kaputt. Aber das ist aus meiner Sicht eine Goodie für die Studenten, für die Schüler, die halt sich schwer tun, 60 Euro Regelwerk zu kaufen, aber ein 10 Euro E-Book oder ein 20 Euro Softcover ist halt ein Unterschied. Und was auch viel zu wenig gewürdigt wird, ist das Wiki aus meiner Sicht. Weil das Wiki hat einfach, wir haben es heute wieder im MPA gehabt, es ist unerlässlich. Und es ist einfach for free, und du bräuchtest dir theoretisch keine dieser Bücher kaufen, weil alles, was du für einen Crunch brauchst, ist da drin. Und auch recht aktuell. Also ich glaube, es fehlt gerade noch AM3 und jetzt natürlich dir gefährt, aber es ist gefühlt immer so, ja, 2-3 Bücher hinten ran, aber es ist halt Wahnsinn. Und das ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, die wahrscheinlich deinen Finanzberater nicht so nachvollziehen.
Also tatsächlich haben wir uns über alle die Sachen, die du gerade erwähnt hast, sehr, sehr viele und sehr intensive Gedanken im Vorfeld gemacht. Um die meine Reihenfolge zu beantworten, die Taschenbücher waren für uns eine Entscheidung, dass wir auch festgestellt haben, dass gerade die Größe der Bücher ein Problem war. Das hast du eigentlich gerade so als Bonuseffekt erwähnt, das war für uns ein zentraler Effekt. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil diese Bücher mitzunehmen zum Spieltisch ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend, wenn das gerade diese großen Hardcover sind. Und was unsere Überlegung war, ist, und das machen die meisten von uns auch, ich persönlich zum Beispiel auch, ich habe beide Bücher zu Hause. Das eine ist das Buch, was ich nehme, wenn ich zu Hause sitze und lese, und das andere ist das, was ich mitnehme, wenn ich irgendwo hingehe. Das ist mein To-Use-Book an der Stelle.
Das kann auch zerflettern.
Das kann man auch zerflettern.
Und ein Hardcover würde mir wehtun, wenn es zerflettert.
Das würde mir auch wehtun, das würde ich auch nicht ertragen. Bei dem Buch, da ist es nicht tragisch, da schreibe ich auch rein, wenn es drauf ankommt, wenn das was ist, wo ich sage, so von wegen, okay, nee, das ändern wir jetzt bei uns in der Runde ab. Das hat uns hier nicht gefallen. Ich bin übrigens immer ein großer Fan davon, dass jede Runde sich hier das Spielsystem anpassen sollte. Weil Regeln sind dafür da, sind Werkzeuge, und ich baue meinen Bohrer auch um, wenn ich einen kleiner oder größer brauche. Das sehe ich bei Regeln ganz genauso. Und insofern war das für uns nie der Punkt, dass wir gedacht haben, okay, wenn wir die jetzt rausbringen, dann kaufen die Leute die Hardcover nicht mehr. Wir haben natürlich schon gesehen, dass es da durchaus Verschiebungen gibt. Insgesamt haben wir aber, glaube ich, vor allen Dingen dadurch erreicht, dass viel, viel mehr Leute sich die Sachen holen und damit auch spielen. Wir werden mit Sicherheit irgendwann darauf reagieren müssen, weil wir vor allem das Problem haben, dadurch, dass wir beide Bände parallel im Druck haben, haben wir eine unglaubliche Menge an unterschiedlichen Produkten. Weil in der Verwaltung macht es keinen Unterschied, ob das zwei unterschiedliche Produkte sind oder ob das zweimal dasselbe Buch nur anders ist. Und das erschafft momentan ganz andere Probleme, über die wir uns Gedanken machen müssen. Also von daher, da müssen wir irgendwann drauf reagieren, damit wir nicht irgendwann in seiner unendlichen Produktschwemme untergehen. Aber das Problem, so wie du es beschrieben hast, dass deswegen eben die Hardcover-Bände jetzt dann plötzlich sich, dass die kannibalisiert werden, den Effekt haben wir so auch nicht gesehen. Und was die zweite Sache angeht mit der Regel-Wiki, das war uns tatsächlich ein riesiges Anliegen, weil wir auch aus diesem Loch raus wollten, dass wir immer eine Entwicklung hinterherlaufen. Weil der Eigenanspruch, den wir an Solistis haben, ist auch, dass wir innovativ sind. Also wir sind das führende Rollenspielunternehmen in Deutschland und das bedeutet für uns auch, dass das mehr sein muss, als wir springen halt das schwarze Auge heraus, sondern wir wollen auch Maßstäbe setzen mit dem, was wir tun. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir das alles machen mit der Idee des Skriptoriums. Und dazu gehörte dann zum Beispiel Sachen wie, okay, wir brauchen die Skriptoriumsrichtlinie, wir brauchen die Art-Packages, wir brauchen die Layout-Packages und da war auch die Sache mit, welche Elemente können die Leute denn benutzen? Und daraus ist das entstanden. Das heißt, wir haben aus verschiedenen schon vorhandenen Ideen, die es ja gab, also zum Beispiel diese Regel-Wiki als solches ist im Endeffekt aus Pathfinder entstanden, weil die das genauso machen. Die haben alle Regelelemente ohne den Fluff, haben die als Download stellen die zur Verfügung. Mhm. Bei denen hat es nur den Hintergrund, dass es eben daran liegt, dass sie das mehr oder weniger tun müssen, wegen der Lizenz, unter dem das läuft, weil das läuft ja noch unter der Open Gaming License, deswegen ist es eine andere Situation. Aber bei uns war halt die Überlegung, warum sollte man das nicht so machen, weil wir würden es doch auch gerne haben wollen. Wenn ich selbst Fan bin, gibt es doch nichts Tolles, als zu sagen, so, weißt du was, ich guck mal schnell nach, wie die Regeln funktionieren. Und da geht es ja nur um den Crunch, das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem zu Hause lieber das Buch dazu lese. Das ist ja, diese Angst dabei, die ist ja grundlegend Quatsch, weil dann, das Einzige, was ich damit einschränke, ist, dass ich im Endeffekt die Spielbarkeit einschränke. Und die Regel-Wiki verbunden mit dem Skriptorium und all diesen Elementen und auch den Fanrichtlinien, so wie wir sie haben, und so, die bilden für uns ein großes Ganzes, womit wir ein klares System aufbauen, wo jeder weiß, dass er sich auch rechtssicher bewegen kann. Und auch wenn das sich wieder anfühlt für viele wie, oh, das war früher so viel lockerer und das war so viel fluffiger, das ist richtig. Aber Fluffigkeit ersetzt keine Rechtssicherheit auf Dauer. Weder für uns als Firma, wir müssen davon leben, das ist richtig, noch für Leute, die draußen nicht wissen, ist die Fanseite, die ich jetzt betreibe, eigentlich rechtlich abgesichert oder kann dann irgendwann mal jemand kommen und mich mal da mal so richtig von hier bis nach Bagdad verklagen. Das haben wir alles versucht zu klären und ich glaube, da haben wir einen besseren Job gemacht, als das manchmal wahrgenommen wird. Und ich sehe die Regel-Wiki inzwischen als eigentlich eine unserer größten Errungenschaften an. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie in irgendeiner Weise dazu geführt hat, dass Leute sich deswegen weniger Bücher holen oder sowas. Und selbst wenn das der Fall ist und Leute sagen so, okay, brauche ich nicht, aber die spielen das Spiel, dann ist das unterm Strich für uns mindestens genauso viel.
Genau, man muss ja auch sagen, das Skriptorium bringt ja auch gerade Sachen raus, die es zum Beispiel nicht rausbringt, zum Beispiel wie ein Band, wo alle Magier-Zaubersprüche dabei sind, das kann man für 3 € erwerben. Das ist halt auch was, wo der Community was Gutes tut, wo ihr euch aber auch Druck rausnimmt, weil alle nicht kommen und sagen, ich hätte aber gerne ein Magierband, wo all meine Zaubersprüche drin sind, sondern ja, kostet 3,90 €, ist da im Skriptorium, kein Problem.
Absolut. Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir den Fans die Möglichkeit geben, eigenes Material zu schreiben, beziehungsweise eigene Kompilationen zusammenzustellen aus vorhandenem Material, wenn sie sich eben speziell nur auf die Regeln beziehen. Und damit erledigen sie einen Job. Sie machen etwas, zu dem wir weder die Zeit haben, noch die Ressourcen. Und ich finde es genau angemessen, dass die dafür dann auch sich entlohnen lassen können. Da kann sich ja jeder frei entscheiden, ob er sagt, ja, ich habe da Arbeit reingesteckt und ich fände es schön, da auch ein paar Euro für zu bekommen. Oder ob er sagt, nee, das war für mich ein pures Vergnügen, das zu tun. Deswegen stelle ich das einfach für Umme zum Download. Weil die Leute haben tatsächlich auch was für andere gemacht. Ich finde das teilweise auch erschreckend, wenn so eine allgemeine, ja, das ist doch online, das muss for free sein. Das hat so eine Mentalität, die die den Wert der Arbeit, den andere Menschen leisten, in dem Zusammenhang einfach komplett in Frage stellt. Und das ist etwas, was ich für eine ganz gefährliche Entwicklung halte und auch einfach schlicht und ergreifend für eine unmoralische Entwicklung halte, weil es so diesen, das hat so diesen ja, es ist doch nur
Billigfaktor,
so ist doch nur so ein bisschen Diebstahl. So, ja, ich habe mir doch nur ein PDF kostenlos.
Ich habe ja nichts aus dem Laden.
Ich habe nichts geklaut. Wo ich einfach sagen muss, so, das ist jetzt so eine Definitionsfrage. Und ich glaube, dass das auch ganz viel dazu beigetragen hat, dass da inzwischen einfach sehr viel fairer mit vielen Dingen umgegangen wird. Und nur weil man Dinge anspricht, wie zum Beispiel, ja, ihr habt die Möglichkeit, euch dafür entlohnen zu lassen, wenn ihr euch Arbeit macht, ist das per se nichts Unmoralisches. Also nur weil man sagt, ja, hier diese Möglichkeit gibt es und die ist vielleicht für den einen oder anderen auch das, was er sich vorstellt, heißt das nicht, dass plötzlich der Kommerzgier-Raff ausgebrochen ist oder sowas, sondern es ist nur eine realistische Darstellung dessen, was es eh gibt.
Nee, von dem her, ich finde das, wie gesagt, gut. Da gibt es einfach viele Sachen, die man auch, also es gibt zum Beispiel Kartenpakete für Abenteuer und sowas. Es gibt wirklich gute Sachen, die einfach im Skriptorium entstehen, die es so wahrscheinlich nicht geben wird, weil sich bei euch keiner hinsetzen kann und kann irgendwie alle Karten für eine Theaterritterkampagne machen. Aber es gibt Leute, die machen das. Das ist halt, was ich so gehört habe, bekommen die auch gutes Geld, auch wenn sie sagen, gib, was du willst. Ja. Also ich glaube, ich habe sehr viel in selbstrechnet Heldenbogen, glaube ich, 20, 30 Euro ausgegeben, weil der rettet mich und ich habe es hier auf der KAK gemerkt, ich kann keinen Bogen mehr per Hand ausfüllen. Das funktioniert nicht mehr.
Das ist wie Kopfrechnen, wenn du einmal angefangen hast, mit Taschenrechner zu arbeiten. Ich bin da hundertprozentig bei dir und ich bin auch froh darüber, dass Leute so viele Dinge machen und natürlich könnte ich mich jetzt auch hinstellen und sagen, so, boah, das könnten wir ganz genauso machen. Das ist richtig, aber wir würden es niemals nicht schaffen, all diese Dinge selbst zu machen. Und wenn wir das tun würden, könnten wir es niemals in derselben Geschwindigkeit oder für denselben Preis anbieten und so haben da tatsächlich im Endeffekt alle was davon. Und hier geht es ja nicht darum, dass hier Gott weiß, was für Umsätze gefahren werden, sondern da geht es um Gratifikation, da geht es um Anerkennung. Und das ist eigentlich der wichtige Inhalt dabei.
Vollkommen richtig. Und wie gesagt, wir sind, glaube ich, alle glücklich, dass es diese Community gibt.
Absolut. Hilfe. Ohne die Community gäbe es uns nicht.
Ja. Jetzt um den Kreis zu schließen, dass du auch zu den anderen, die hier schon rumlaufen und gucken, dass du wieder ansprechbar bist. Eine Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, dass jemand, der jetzt einjähriges DSA-Jubiläum feiert. Ich habe verdammt viele Probleme, 30 Jahre DSA nachzuvollziehen.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Die Thematik ist sowas wie die G7. Ich habe es ja auf der Redcon gesehen, wie Geld die weggegangen ist. Ist es einfach noch so, dass ihr solche Sachen wie die G7 nicht mehr rausbringen könnt, weil es an den Autorenrechten liegt, die ja bei vielen Sachen unklar sind? Oder sagt ihr einfach, wir wollen einfach neue Sachen lieber rausbringen als den alten, als alten Weine, neuen Flaschen?
Ja, das ist, ich sag mal so, das ist ein vielschichtiges Problem. Zum einen ist es natürlich so, dass es durchaus an vielen Stellen noch Dinge gibt, die mit den Originalautoren nicht geklärt sind. Das ist natürlich gerade bei einem System wie dem Schwarzen Auge, wo über 1000 Autoren im Laufe der Jahre drin mitgearbeitet haben und wo eben auch das Urheberrecht in Deutschland verschiedene Revisionen durchgegangen hat und du tatsächlich in so einem Shared-World-Universum existierst, für das es in vielerlei Hinsicht nicht mal immer hundertprozentig sichere Rechtslagen gibt, so viel Mühe wie wir uns damit geben. Also ich verbringe einen großen Teil meines Arbeitstages, selbst jetzt nach Jahren noch damit, diese Dinge einfach zu klären und mich da um Details zu kümmern, dass das zum Teil einfach schlichtweg schwierig ist. Das ist also mit Sicherheit ein Punkt, nicht in allen Belangen, aber immer wieder. Und zum anderen ist es auch so, dass ganz viele von diesen Kampagnen zwar gehypt werden, aber die haben natürlich auch immer einen gewissen Nostalgiefaktor mit dabei.
Das heißt, ich habe einiges gehört, von wegen, man trifft Bobarat und dann schaut man, wie so ein Dämon wieder kommt und wieder geht und dann geht Bobarat weg. Also spielerzählerisch war das nichts, aber gefühlt mit allen Leuten, mit denen ich so rede, da gibt es einfach Sachen, Filiasson, Bobarat.
Es gibt so ein paar große Kampagnen dabei und das sind so die archetypischen Kampagnen, das Problem, was wir haben, ist, wenn wir sie wieder aufnehmen würden, hätten wir den Anspruch, sie tatsächlich modern und neu zu machen. Das heißt, also das zum einen systemisch, ja, aber eben auch, was die Story angeht. Das heißt, mein Anspruch wäre, so etwas zu machen wie, nehmen wir mal das Beispiel Marvel Cinematic Universe. Die sind nicht hingegangen und haben eins zu eins die Comics aus den 60ern.
Sondern haben sie neu interpretiert.
Sie haben sie modern gemacht und das ist das, was den Erfolg ausmacht. Und das wäre auch unser Ansatz. Wir würden diese Geschichten nehmen wollen und würden sie, auch wenn wir sie nicht historisch ändern würden, also das heißt, da würde dann nicht plötzlich, oh, bei uns überlebt Borbarat jetzt das Ganze, oder, ja. Also, ich möchte jetzt nicht spoilern. Also bei uns passieren andere Dinge, passieren Dinge anders, als die tatsächlich in der Originalgeschichte passiert sind. Aber wir würden zumindest versuchen, die Abenteuer anders zu gestalten.
So wie bei Sylvanas Befreiung. Das habt ihr ja auch eigentlich ein bisschen gerebrandet, ein bisschen gestreamlined etc. Sowas könnte man sich irgendwann vorstellen. Aber allein das, was wir gestern gehört haben, habt ihr ein bisschen zu tun 2019?
Es ist auch einfach so viel Neues und Interessantes zu erzählen. Und es ist tatsächlich schwieriger, ein altes Buch zu nehmen und das zu modernisieren, als eine neue Geschichte zu erzählen.
Da ist ja auch der Shitstorm einprogrammiert, wenn ihr irgendwas ändert an der Historie, könnte es ja wieder Leute geben, die sagen, das kann doch nicht sein, das ist nicht mehr mein DSA.
Du darfst eine Sache nicht vergessen dabei. Es ist völlig egal, was wir tun. Wir werden immer einen Shitstorm bekommen. Und das ist etwas, was unser Leben in einer gewissen Weise... Das macht unser Leben in einer gewissen Weise einfach, weil wir haben eine Sache realisiert. Ich meine, ich mache das Ganze jetzt nicht DSA, aber allgemein, ich bin in der Branche seit 25 Jahren. Über 25 Jahren inzwischen. Und wir machen seit 2007 das Schwarze Auge. Wir können niemals es erreichen, dass wir etwas tun, was nicht bei jemandem das Gefühl hervorruft, genau so war es falsch, ich bin stinkend sauer auf diese Firma. Und der uns das auch mitteilt, was ein gutes Recht ist. Also das heißt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir werden es niemals schaffen, alle zufriedenzustellen. Dafür ist das Schwarze Auge auch einfach viel zu divers. Also damit hat das viel zu viele Elemente, die Leute persönlich damit verbinden. Und
dann man Respekt, dass du das weitermachst.
Also und das ist einfach, das gehört aber mit dazu. Also das ändert ja nichts an meiner Liebe zu dem Produkt. Und das bedeutet auch nicht, dass wir nicht auch kritikfähig sind, wenn wir eben sagen, so hier, da haben wir was nicht gut gemacht. Aber der Anspruch nach dem Motto, oh, sobald wir das anfassen, dann werden Leute sauer auf uns werden, deswegen lassen wir das sein. Das ist niemals der Punkt. Das ist niemals der Inhalt der Überlegung. Natürlich kommt das dann durchaus in den Diskussionen dann auf. Und da muss man sich dann auch ansehen, so von wegen, okay, ist der Stoff jetzt vielleicht einfach etwas, wo in dem Sinne auch kein Land zu machen ist, weil die Möglichkeiten, dass wir das so gestalten können, wie wir uns das vorstellen, im Endeffekt gar nicht so unglaublich groß sind, aber der Backlash, den wir erleiden würden, gigantisch, dann kann das schon passieren, dass wir sagen, okay, nee, dann lassen wir es lieber bleiben, aber grundlegend ist das eigentlich nie der ausschlaggebende Faktor.
Was ist sich dann schwer, mit so einer Einstellung sowas zu machen, also wie tust du dann Nico oder Alex dann sozusagen einen Pep-Talk geben, so, weil es doch eigentlich schwierig ist. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich meinen Job machen müsste und wüsste, es wird Ärger geben, ist es doch wahnsinnig schwer, sich zu motivieren. Wie schafft ihr das dann?
Der Ansatz ist immer, dass wir versuchen, alle Bücher und alle Spiele, die wir machen, so zu designen, dass wir der Meinung sind, dass es das Beste ist, was wir machen konnten. Und wir versuchen immer, Produkte zu machen, die uns gefallen. Also der Gedanke, dass wir uns hinsetzen und machen eine Zielgruppenanalyse, die dann ganz klassisch dann sagt, so, okay, wie können wir hier erste, zweite, dritte Kette der Verwertung aufbauen und so weiter. Das sind alles Elemente, die könnte ich. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Aber das ist nicht unser Hintergrund dabei, sondern für uns geht es wirklich darum, dass wir sagen so, hey, was würde dich eigentlich an dem Produkt begeistern? Und das war für uns der Inhalt von DSA 5. DSA 5 ist ein Sammelsurium in vielerlei Hinsicht und ganz viele Sachen, die dafür rausgekommen sind, sind Sachen, die wir nur gemacht haben, weil wir gesagt haben, das fänden wir geil. Schicksalspunkte zum Beispiel sind so ein Element. Die neuen Kartensets sind so ein Element. Ganz viele Abenteuer, die wir rausbringen und Quellenbände, wo wir dann auch überlegt haben, so was würden wir uns von so einem Band erwarten? Was fänden wir geil in diesem Band? Was hat uns da schon immer gefehlt oder was hat uns gestört? Und da gehen, wenn wir der Meinung sind, das ist ein geiler Band, dann haben wir auch aus unserer Erfahrung heraus eigentlich immer den meisten Erfolg mit dem Produkt gehabt.
Ich glaube, das sind doch gut abschließende Worte. Markus, ich danke dir. Ich hoffe, dass wir uns spätestens ein Jahr wiederhören.
Ich danke dir für die Einladung, Tim.
Sehr gerne.
Und du darfst mich jederzeit gerne wieder ansprechen. Es war mir eine Freude.
Okay. Wunderbar. Danke dir.
Danke dir. Ciao.
Wow, oder? Was für ein Interview. Ich fand das mega. Er war so offen und herzlich. Wahnsinn. Also dem Mann kann man wirklich glauben und der steht zu allem, was er sagt. Und das fand ich bemerkenswert. Wir haben ein paar Themen gemacht. Ich habe auch zu ihm am Anfang gesagt, hey Markus, ich würde gerne diese und diese Frage stellen. Ist das okay? Und er hat gleich gesagt, hey, stell alle Fragen, die du willst. Ich beantworte dir die wirklich sehr cool. Und ich hoffe, Markus, wenn du das vielleicht hörst, ich hoffe, wir können ein weiteres Interview auf der RedCon führen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Auch diese Nacht war kurz. Sehr kurz, wie immer. Sonntag war ich schon angeschlagen, muss man sagen. Also da war ich müde. Ich habe gemerkt so, oh Mann, der Schlafdefizit treibt mich langsam in Problematiken rein. dann war ich beim Frühstück gesessen und war ein bisschen irritiert, wieso haben eigentlich alle schon ihre Koffer weggebracht? Und dann sagt er zu mir, ja Tim, um 10 Uhr musst du aus dem Zimmer raus. Ich so, okay, das habe ich glaube ich verplant. Ich dachte, wir haben da um 16 Uhr nach der Zusammenkunft noch Zeit. Dann bin ich da hochgerannt, habe das Zeug in den Koffer geworfen. Dann war Chris schon im Panel, weil der Fahrer hat mich auch zum Flughafen gefahren. Alles wie immer mega stressig. Also ich war ungeplant ohne Ende. Das war Wahnsinn. Dann war ich noch 5 Minuten zu spät bei Steffen Brandt, bei dem ich ja noch eine Spielrunde hatte. Völlig verschwitzt, völlig aufgelöst, den Charakter nicht runterskaliert auf 1200, glaube ich, war es. Aber auch da wieder Verständnis bekommen etc. Ich war ein bisschen müde. Steffen, das hörst du mir leid, dass ich nicht ganz so bei der Sache war beim Abenteuer. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend, weil wir auch eine ganz andere Gruppe wieder waren. Und ich merke halt immer noch, dass ich beim Ausspielen von Charakteren mir einfach noch viel fehlt. Ich habe zum Beispiel einfach ein Ode Makanung auf den Affenhexer gemacht und Steffen so, Tim, das macht man so nicht. Also, wie gesagt, das sind noch Sachen, da hoffe ich, dass ich jetzt im zweiten Layer DSA einiges noch dazu lerne, weil das war durchaus bei mir ein bisschen peinlich, muss ich sagen, und hoffe, dass ich da zur Redcon fitter werde. Bin auch dabei, die ersten großen Spielergruppen zu machen, nicht nur einfach mal eine Demo, sondern größere Gruppen zu machen, vielleicht auch mehrere Gruppen zu leiten, einfach um tiefer in das Thema reinzukommen. Dann ging es Schlag auf Schlag, dann gab es noch ein Mittagessen und dann gab es die Zusammenkunft. Das ist ja immer ein Rollenspiel, was gespielt wird, was diesmal großteilig von der DSA-Redaktion gemacht worden ist, was wahnsinnig cool ist. Freut euch da auf YouTube. Und dann hatte ich noch Glück, weil ich war ja ein bisschen traurig, so, ja super, jetzt habe ich nur ein Interview mit Markus gemacht. Ich wollte doch eigentlich mit so vielen Leuten sprechen. Mit Nico habe ich zum Beispiel immer noch nicht gesprochen. Mit zwei Veranstaltungen, ich habe noch nicht ein Wort mit Nico wirklich gewechselt. Wir haben nur ganz kurz, er hat es ja auf Instagram mal gepostet bei Ulysses, wir hatten das gleiche T-Shirt an, er hat nur gesagt, ja, cooles T-Shirt, aber ich habe es wieder nicht geschafft, mit Nico zu sprechen. Ich weiß nicht, ist wie verhext auch mit Nadine wollte ich sprechen. Mit Steff habe ich Gott sei Dank ein bisschen reden können, aber auch da wollten wir noch ein Interview machen. Es ist einfach zu wenig Zeit, ich muss das nächstes Jahr anders takten. Und auf der Redcon auch, also da habe ich leider nicht so viel geschafft, wie ich gerne gewollt hätte. Aber Philipp hat dann noch sich bereit erklärt, noch kurzfristig ein kleines Interview zu machen zum Ausklang. Das möchte ich hier nochmal kurz einspielen. So, hallo Philipp. Ich habe dich ja noch ganz kurz vom Ende des KAK 2019 getroffen. Hast du überhaupt noch eine Stimme?
Ja klar, ich habe wenig Sprechtext gehabt in der Zusammenkunft.
Sehr gut. Lieben erst die Leute, die es jetzt hören, der Podcast kommt nächste Woche aus, deswegen würden wir heute nichts groß spoilern. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Also es war spannend, was da rausgekommen ist. Ich glaube, das wird durchaus Impact haben.
Das hoffe ich doch. Und wer die Zusammenkünfte auf YouTube gesehen hat von den letzten Jahren, weiß, dass da immer einiges für das kommende Jahr geteasert wird.
Ja. Ein bisschen spoilern können wir. Ihr spielt diesmal sogar aktiv alle mit, ne, gefühlt. Ganz viele von euch.
Die allermeisten Redakteure und viele Autoren hatten aktive Rollen auf der Bühne. Zoe war diesmal nicht dabei, eine unserer neuen Redakteurinnen, die hat das Skript geschrieben. Also es war die ganze Redaktion beteiligt.
Wie gesagt, und ich habe gestern MPA gespielt. Das war wirklich spannend. Ich kann es nur jedem empfehlen. Auf der Redcon wird es ja vielleicht auch wieder MPA geben.
Ja, von den Drachlingen, also unseren Fans, unseren Spielleitern organisiert, gibt es auch auf der Redcon wieder einen MPA. Also auf der Redcon in Limburg. Da kann ich es garantieren. Genau. In Berlin wissen wir es noch nicht, aber wenn Fans sich zusammenfinden, stellen wir den Raum.
Sehr gut. Nee, weil ich kann das nur jedem empfehlen. Also ich habe ein bisschen Angst gehabt vor MPA, dachte mir 9 Stunden, das schaffe ich niemals. Ich bin ja nur kleine Runden gewöhnt. Ruckzuck war irgendwie 9 Stunden vorbei. Gut, ich bin jetzt auch schon mega fertig, jeden Tag bis 3 Uhr wach geblieben und irgendwas gemacht. Also sehr spannend und ja, es war genial. Wie war es denn für dich, auch für das Social Media Team? Du hast ja auch viel gemacht.
Ja, du, Social Media mäßig ist der KAK schon eine entspanntere Convention, muss ich sagen, weil die Leute reißen sich um die Karten, was die Vorbewerbung darauf reduziert, zu sagen, wann die Karten kommen. Und auf der anderen Seite wollen wir es ja auch ein bisschen exklusiv halten für die Fans, die hier sind. Das bedeutet, ich habe eher ein paar Bilder gemacht, die ich später verwende und halt ein paar kurze Eindrücke nach draußen geschickt, dass ich hoffe, die haben Lust gemacht, auch irgendwann mal beim KAK dabei zu sein.
Ich glaube auch, ich hatte auch Glück, dass ich noch eine Karte ergattert habe. Das ist ja wirklich so wie beim Rolling Stones Konzert. Du F5 und irgendwann funktioniert die Seite dann für ein paar Sekunden und dann kannst du zuschlagen.
Ja, wir hatten unter 10 Minuten gebraucht, um alle Karten, die nicht durch Vorverkäufe weg waren, zu verkaufen.
Kannst du sagen, wie viele da so übrig waren dieses Jahr? Also waren das 10? Waren das weniger? Also nicht die genaue Zahl, sondern waren es unter 10?
Es waren über 10.
Okay.
Es waren aber unter 50.
Okay. Und Ulm-Kabinett, das ist ja mein nächstes großes Ziel, das ist das 5-Jahres-Ziel, dass ich fürs Ulm-Kabinett eine Karte bekomme. Da bin ich gespannt.
Ja, das sind immer 12.
Genau, da ist ja wirklich so, dass die Leute ja, sich auch drum reißen. Und wie gesagt, es wird spannend. Also ich habe ja auch nichts mitgekriegt. Das Ulm-Kabinett war auch leider wirklich sehr verschwiegen. Eure NDA funktioniert, alle, die drin waren, haben gesagt, es war spannend. Aber viel mehr haben wir noch nicht rausgefunden. Und da ging es ja wirklich um Sternträger. Das ist ja was ihr schon auf der Redcon letztes Jahr angekündigt habt. Und es ging ja genau um Sternträger sozusagen und um Filiation so ein bisschen, ne?
Unter anderem, da waren ja Autoren da. Es ging natürlich auch um eine etwas, was auf dem KK angekündigt wurde, über das wir noch nicht reden dürfen.
Genau.
Aber der Autor war auch anwesend.
Also es wird wirklich spannend. Und wie gesagt, 2018 war, glaube ich, ein Jahr, wo wir eigentlich alle gemeint haben, es hat irgendwie viel wurde angekündigt, wenig wurde gemacht. Und auf dem Keynote haben wir gesehen, es war ja eigentlich nicht so. Weil es ist ja, ich weiß nicht, wie lang Markus darüber gesprochen hat, aber es war ja schon lange. Und da habe ich erst gemerkt, wie viel da eigentlich rausgekommen ist. Man denkt immer so, oh.
Ja, wir haben halt das sehr gehäuft gehabt. Also im Grunde hatten wir in jedem Quartal für das Schwarze Auge einen dicken Packen. Wir hatten mit Kaiser Retro angefangen, dann Wege der Vereinigung, das halt am Anfang schon finanziert wurde des Jahres, dann Havena, dann die Flusslande. Also wir haben im Grunde ja, 2 Regionalspielhilfen mit komplettem Zusatzprogramm und 2 Special-Produkte gemacht und was sonst noch an Abenteuern rauskam, muss man auch bedenken.
Und was mir gar nicht so klar wurde, dass das Retro ja auch aus 2018 war. Es war mir auch gar nicht so, dass ich dachte, das wäre schon ewig dann draußen gewesen. Das ist alles 2018 passiert und bis 2019 wird ganz spannend. Was sind so deine Ziele für 2019? Das Social Media Team, was ja auch jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten erst wirklich gepusht worden ist.
Ja, wir haben halt ein paar neue Kollegen im Social Media Team und vielleicht merkt ihr es, dass wir halt bei YouTube mehr Dinge tun. Ich denke, da wird sich noch was entwickeln, dass wir da den dieses Mittwoch fest etablieren, jeden Mittwoch eine Sendung zu machen und sicherlich auch mal mit DSA-Inhalten auf dem Stream. Das sind sicherlich Social Media-mäßige Ziele. Ansonsten folgt uns auf Instagram, da will ich die 2000 Abonnenten knacken, so schnell als möglich. Und ja, auch Facebook, neue Webseite. Ich denke, auch Social Media-mäßig wollen wir euch gut versorgen in 2019. Und ja, solange alle Leute das coole DSA-Zeug mitkriegen und die DSA-Redaktion weiterhin so coole Sachen produziert, die wir nach draußen tragen können, ja, dann sind wir eigentlich zufrieden.
Genau. Ein Punkt, den ich jetzt mal Markus im Interview angesprochen habe, waren ja so ein bisschen die Let's Player. Das ist ja, gut, ich gehöre jetzt da nicht so wirklich dazu mit meinem Podcast, aber es gibt ja Frosty, Claudine, Zu, es gibt ja ganz viele große YouTuber oder jetzt auch das Gasthof zum rollenden Würfel, ich glaube, du das schon mitgekriegt hast. Und das ist ja auch Content, wo ihr auch mit uns zusammenarbeiten wollt. Auch so
also es freut uns immer, wenn jemand Let's Plays macht. Wir haben ja auch schon vor einer Weile rechtmäßig erlaubt, dass man bei Let's Plays Illustrationen aus den Büchern, die Karten und sowas zeigen darf, einfach um zu zeigen, wie cool Aventurien ist und auch Leute dazu anzuhalten, die Spiele und die Abenteuer zu spielen, die wir rausbringen. Also das freut uns immer. Wir sind auch, wenn das coole Sachen sind, immer gern bereit, das zu teilen. Und
ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, dass die Podcast-Idee war, glaube ich, innerhalb von weniger als einer Stunde bei euch eigentlich durcherlaubt und ja, Kapapa passt und sowas. Ich kann auch nur jeden ermuntern dazu, nicht zu meckern oder zu jammern, sondern einfach direkt besonders auf dich zuzukommen und mit dir zu sprechen. Weil, wie gesagt, das Gefühl, was immer ganz viel in der Community ist ja, Ulysses ist ein bisschen unnahbar und was machen die da und Kommerz. Aber also ich kann für meinen Teil nur sagen, ich glaube, da sage ich nichts Falsches, dass ihr eigentlich sehr offen seid und eigentlich alle mit offenen Armen empfangt. Also
ich freue mich, wenn der Eindruck so ist. Weil
also, wir, bei das, mir war es so.
Ja, also wir fühlen uns auch halt, dass wir offen für die Fans sind und dass wir eben, wir freuen uns, wenn die Community wächst. Wir freuen uns, wenn die Fans Projekte anstoßen und Sachen entwickeln. Und so ist das Schwarze Auge auch gewachsen. Ob das Leute waren, die mal einen aventurischen Boten gestartet haben. Der ist ja auch durch Fanarbeit gewachsen. Briefspieler, Leute, die von Fans zu Autoren werden. Oder eben ja jetzt in den neuen Medien eben Facebook-Gruppen, News-Organisationen, Podcasts, Let's Plays. Finden wir alles gut und versuchen wir auch zu unterstützen. Also wir geben ja auch zum Beispiel Facebook-Seiten und den DSA-News mal ein Preview, das exklusiv rausgeht. Also einfach mit uns in Kontakt treten und wir finden schon irgendeine Möglichkeit, wie wir euch dabei helfen können, euer Fanprojekt zu machen.
Was mir als besonderer Wunsch von den DSA-YouTubern gestellt worden ist, was ich euch fragen sollte, auch explizit auch von Frosty, ist, ob es mal möglich wäre, dass sozusagen die größten YouTuber, und bei uns ist der größte YouTuber in DSA-Fandom recht klein, wenn man die Orkenspalte abzieht, mal vielleicht mal eine gemeinsame Spielrunde mal nur mit Let's Playern macht. Also wo man dann sagt, ihr spielt ein aktuelles Abenteuer oder was selbstgeschriebenes oder sowas, wäre sowas mal denkbar? Also jetzt nicht, dass du sagst, das passiert nächste Woche, aber mittelfristig wäre sowas mal eine Idee?
Ich würde jetzt keine offene Einladung aussprechen, und ich sage, hey,
alles gut.
Der und der, das sind die geilsten YouTuber, die kommen vorbei, aber absolut ist es durchaus möglich, dass wir Gäste haben. In Formaten wie der Drachenrunde werden wir auch demnächst irgendwie ja, Leute aus der Rollenspielszene einladen. Mayri war ja schon zu Gast, Carolina Möbis, das sind natürlich beides sehr Lüsse und DSA-nahe Leute, aber eben auch, das sind nicht, die arbeiten eigentlich nicht direkt für uns, sondern sind uns wohlgesonnene Menschen, die laden wir auch gerne ein. Also entsprechend, es kann durchaus mal sein, dass wir auch Let's Player bei uns an den Tisch holen, wenn wir uns selber als Kanal, sagen wir, mehr etabliert haben und wissen, wie unsere Formate funktionieren.
Genau, ja, super. Das kann man auch vielleicht mal auf der Redcon überlegen, also dass man vielleicht auch mal mit euch zusammen irgendwas mal aufnimmt oder sowas. Also, da seid ihr offen und da sind Überlegungen bei euch da, dass man sowas machen könnte. Aber ihr sagt es nicht, nein, ausgeschlossen, es wird niemals sowas geben, sondern...
Quatsch, natürlich ist es nicht ausgeschlossen. Wir sind da, genau. Genau. Wir sind auch offen für coole Ideen und wir sind auch offen dafür, halt Leute bei uns zu Gast zu haben. Also wir wissen auch, wie soziale Medien funktionieren und dass man eben sich auch gegenseitig mal besucht.
Genau, nee, wunderbar. Philipp, hast du sonst noch Themen, wo du gerne mal der Community sagen würdest? Noch irgendwelche spontanen Abschluss?
Wenn ich was sagen will, dann steht es im Internet. Nein, ich, klar, ich bin eigentlich froh, dass wir eine coole Community haben und auch wie positiv eigentlich die Diskussion, die Stimmung bei uns in den sozialen Medien ist und in den Kommentarspalten. Und das, also da möchte ich einen Dank aussprechen. Das ist mir immer eine Freude, da auch mit den Fans zu interagieren, wenn ich die Maske des Alrik immer da trage und den Schnauzbart zwirbel, dann freut es mich, dass da eben eine positive Resonanz zurückkommt.
Ja, super. Dann danke ich euch für das Interview. Ich hoffe, ihr macht vielleicht auch mal eins remote oder auf der Redcon. Würde mich freuen. Und ja, bedanke mich für deine Zeit.
Klar doch.
Gute Heimreise wünsche ich dir.
Ja, dir auch.
Wunderbar. Ciao.
Philipp, auch ein grundsympathischer Kerl. Hat mir sehr Spaß gemacht mit ihm das Interview. Man hat ein bisschen das Schnaufen gemerkt. Ich hoffe, ich konnte das in der Post-Production ein bisschen rausschneiden. Ich war einfach fertig an dem Tag. Also Nase ist gelaufen. Ich war einfach fertig. Also, und ich nehme auch heute erst Mittwoch auf, weil gestern war ich einfach platt. Ja, dann nach dem Interview mit Philipp haben wir dann schnell die Sachen gepackt. Chris hat schon draußen gewartet, während ich das Interview geführt habe. Und dann ging es auch schon nach Hause. Der Flug nach Hause war echt unspektakulär. Ich habe mir einen recht späten Flug genommen, um 20 Uhr, weil ich gesagt habe, man weiß nicht, vielleicht passiert irgendwas, vielleicht komme ich nicht früh genug raus. Ich wusste auch nicht, wann das Event zu Ende ist. Und bin dann aber, glaube ich, um 22 Uhr am Schluss zu Hause gewesen. Und bin einfach nur ins Bett gesackt. Und bin einfach nur ins Bett gesackt und war einfach froh, zu Hause zu sein. Die letzten Tage, ich habe immer meine Kaiser-Raul-Brosche in der Hand und bin so ein bisschen, ich glaube, ich habe es ganz gut gehört von jemandem. Ich bin so ein bisschen im Blues gerade, im Post-Con-Blues. Und vermisse eigentlich jetzt schon die ganze Truppe. Also auch nochmal hier, ich möchte mich bei allen bedanken, die mit mir coole Gespräche hatten. Auch mit Nico von Orkenspattern habe ich gesprochen. Und es war einfach Wahnsinn. Es war einfach Wahnsinn, dieses ganze Event. Und bin da eigentlich recht begeistert, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann, ich denke mal, die Karten kommen so im Dezember, November, vielleicht sogar ein Ulmen-Kabinett-Ticket bekomme. Das wäre natürlich richtig cool. Und ja, muss sagen, bin richtig froh, bin jetzt auch ein bisschen platt immer noch, man merkt es vielleicht ein bisschen. Ja, und es sind viele Interviews geplant, ich habe mit Steff gesprochen, ob das irgendwie remote geht, hat schon gesagt, jo, versuchen wir irgendwie, mit Alex ja auch. Ich hoffe, dass die nächsten Episoden damit so ein bisschen auch gesichert sind. Ich möchte mit der MPA-Gruppe Marie, Julian und Jan halt noch gern eine Folge machen. Und ich denke, die nächsten Folgen sind damit gesichert für den aventurischen Podcast und freue mich sehr, ja, dieses Format zu machen, es macht mir riesen Spaß, es hat mich super gefreut, wie alle das aufgenommen haben, euer Feedback habe ich ja schon am Anfang gesagt, mit Roll20 werde ich jetzt richtig anfangen, ich habe leider immer noch nichts vom guten Meteox gehört, das heißt, wir werden jetzt einfach anfangen, den Bogen umzubauen und dann möglichst schnell zu releasen und auch möglichst schnell da euch dran zu beteiligen, ich denke, in der nächsten Episode kann ich da vielleicht schon ein bisschen was dazu sagen. Für den Podcast peile ich so ein 2-Wochen-Fenster an. Ich hoffe, ich kann bald was vorproduzieren, dann können wir es auch regelmäßig machen. Derzeit, wenn ich die jetzt immer noch spontan mache, wird es immer ein bisschen schwierig, aber ich peile den 14-Tages-Takt an. Zum Schluss, wenn ihr mir folgen wollt, auf Mr. Turkleton, auf Instagram und auf Twitter. Ich baue auch gerade ein bisschen um, dass es vielleicht bald wieder einen Blog gibt etc., aber da möchte ich noch nichts versprechen. Und hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst bitte Feedback da. Wie gesagt, eine 5-Sterne-Bewertung würde mir sehr helfen. Und ich wünsche euch einen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich bin euer Tim, aka Mr. Turkleton, und ich bin jetzt raus. Ciao!